Mick, hast du eine Beziehung zur Fotografie?
Ja, ich habe eine Beziehung zur Fotografie. Ehrlicherweise erst in Form meines Kunstleistungskurses. Tatsächlich okay. So richtig aufgebaut. So, da haben wir das damals, also so den großen Kreis der Fotografie durchgenommen und so. Und da wurde ich dann auch mit verschiedenen Formen von Fotografie in Verbindung gebracht und so. Und seitdem habe ich ein sehr gutes Verhältnis zur Fotografie. Und was ich sehr interessant finde, vielleicht auch schon so ein bisschen vorweg, ich war ja beim letzten Mal schon da, über einen Film zu reden, der im weitesten Sinne was mit Journalismus zu tun hatte. Und,
stimmt, ja. Mhm.
Haben wir ja über Wes Andersons Film gesprochen, mit dem ich sehr unversöhnlich war. Und diesmal würde ich sagen, ist es in gewisser Weise wieder ein Film über Journalismus und halt auch über Kriegsfotografie. Und damit habe ich mich relativ intensiv beschäftigt, so insgesamt Kriegsfotografie. Und ich finde es auch sehr interessant. Ich denke, wir werden darüber auch gleich noch sprechen. Lee Miller natürlich so sicherlich die bekannteste Kriegsfotografin. Aber damit habe ich mich sehr, sehr intensiv beschäftigt und finde ich auch immer noch wahnsinnig spannend. Auch gerade, was da alles so drinsteckt. Aber das würde ich jetzt mal auch für den Film so ein bisschen.
Ja, ja. Bei mir war es, glaube ich, so typisch. Kurze DSLR-Phase, vorher diese typische Digitalkamera-Phase bei Millennials, wo wir irgendwie alle alles festgehalten haben und dann irgendwann, als es dann Smartphones gab, manche von uns das immer noch tun und 20 Stories jeden Tag raushauen und andere irgendwie gar nicht. Ich bin eher so dem zweiten Lager. Ich merke immer auch, ich könnte kein guter, also auch aus anderen Gründen kein guter Kriegsfotograf sein, aber auch, weil ich immer Probleme habe, Fotos von Menschen zu machen. Also Fotos von mir sind immer so, wenn ich irgendwo im Urlaub war, ah ja, war anscheinend niemand da am Strand auf den Bergen.
Das geht mir auch so.
Irgendwo. Ja. Also ja, da habe ich ein bisschen Skrupel. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Mick Klöcker. Du musst irgendwas sagen, genau.
Ach so, ich muss irgendwas sagen. Ja, hi, schön. Ich bin da. Und ich war mir nicht ganz sicher, was jetzt passiert.
Stimmt, das muss ich eigentlich am Anfang immer ansagen. Sag ich mir, wenn ich euren Namen sage, müsst ihr irgendwas sagen. Hallo oder so. Ja, hi. Wir sprechen über Alex Garlands neuen Film Civil War. Ich bin Christian Eichler. Hi. Mick, schön, dass du da bist. Es wundert mich ein bisschen, wir haben noch nicht miteinander gesprochen bis jetzt.
Ja.
Aber
ja,
du warst schon komisch. Mal hier zu Gast in der Folge zu French Dispatch. Lukas hat die gemacht. Man kennt dich vielleicht auch aus Stefan Schulz Podcast, dem Fernsehpodcast, oder aus deinem eigenen Podcast Neben der Spur. Und das ist ein mega beeindruckender Solo-Außenpolitik-Podcast, kann man das so sagen?
Ich würde jetzt persönlich nicht sagen, dass er mega beeindruckt ist, da würde ich mich komisch fühlen.
Aber Solo-Außenpolitik ist es schon.
Aber es ist ein Solo-Außenpolitik-Podcast, genau, ja. So würde ich es auch beschreiben, ja. Es ist ein Podcast, der sich im weitesten Sinne mit Außenpolitik beschäftigt, aber darüber hinaus würde ich sagen, ich versuche letztendlich so ein bisschen Medienkritik oder auch Medienbetrachtung von internationalen Phänomenen zusammenzubringen mit etwas, was ich so ein bisschen als Wissenschaftskommunikation bezeichnen würde, ja. Wo ich versuche halt vieles aus dem, was ich in meinem Studium gelernt habe und auch generell an internationalen Studien zum Geschehen auf der Welt halt irgendwie einzubringen und am Ende einen möglichst dichten Einblick zu haben in ein Land oder eben auch internationale Abläufe, weil mich das selber immer sehr gestört hat und das ist die Motivation, aus dem entstanden ist, dass man konfrontiert wird mit Nachrichtenmeldungen tagtäglich und meistens sind es so 15 Sekunden und dann weiß man irgendwie, es ist Bürgerkrieg im Sudan und es hilft einem gar nichts. Ja, also man kann mit der Information aus den Nachrichten absolut nichts anfangen und oft werden sie ja dann auch im politischen Diskurs leicht irgendwie instrumentalisiert und mir war das irgendwie sehr wichtig dann zu sagen, okay, ich mache jetzt quasi das maximale Kontrastprogramm dazu und mache aus 15 Sekunden dann mal 2 Stunden, 2,5 Stunden zu einem Land und geht da sehr tief rein in die Geschichte und die politischen Abläufe, die politischen Systeme. Und
stimmt, so. Das kenne ich auch noch aus meiner Zeit beim Radio, dass man oft dann nur hinschaut, es sind wieder Wahlen, ist dann meistens. Ja, genau, es sind wieder Wahlen da und da. Und dann hat man immer so eine Korrespondentin in so einem, bei Detektor FM waren die Interviews immer so 10 Minuten lang, die dann halt noch mal alles so runter erzählt, was man auch noch so halb als einigermaßen gebildete Person dann meistens weiß, Premierminister ist der und das ist irgendwie die Herausforderer und das stimmt, die gab es auch noch so ungefähr, dann ist es aber auch wieder vorbei, so ungefähr. Ne? Also meistens ist es dieses, es sind Wahlen, die gab es alle, schlimm, oder vielleicht wird es besser oder vielleicht wird es schlimmer und dann ciao. Ja, deswegen interessant, dass du es machst. Wie gehst du daran? Also wie wählst du deine Themen aus?
Oft ist es ein sehr spontaner Zugang. Ich glaube, das merkt man im Podcast auch regelmäßig an. Also manchmal ist es einfach, dass ich einen Artikel lese zu einem Thema und mir so denke, das sehe ich irgendwie ganz anders oder hier fehlen mir Aspekte und wenn ich mich dann ein bisschen darüber aufgeregt habe, dann fange ich irgendwie an, da hintergründiger zu arbeiten. Oft versuche ich aber auch, oder zumindest sehe ich den Podcast so ein bisschen auch als ein fortlaufendes Projekt, sowohl für mich als auch für andere letztendlich, ein immer größeres Verständnis davon zu haben, wie internationale Politik und politische Systeme halt irgendwie funktionieren. Mhm. Das heißt, es baut immer so ein Stückchen aufeinander auf und es geht dann halt eben um Staatlichkeit und das Verhältnis zu Gewalt und solche Dinge. Und da versuche ich letztendlich immer neue Aspekte reinzubringen, in der Hoffnung, dass wir irgendwie alle so ein bisschen schlauer werden, gerade wenn wir eben auf krisenhafte Länder blicken, ja, oder krisenhafte Regionen, und es ist alles so in unserem Hinterkopf, ja, der Nahe Osten ist irgendwie Chaos und Krieg und auch schon wahnsinnig lange, aber warum eigentlich, ja, was steht dahinter, oder warum funktionieren politische Systeme in Afrika zum Beispiel nicht, ja, und was sind unsere Vorstellungen davon und kann man sie vielleicht auch konterkarieren mit dem, was tatsächlich vor Ort passiert, wie ist unser Anteil daran und so. Also ich versuche eigentlich Fragen, von denen ich denken würde, dass sie alle irgendwie beschäftigen, wenn man sich damit irgendwie ein bisschen auseinandersetzt, so ein bisschen auf die Füße zu stellen und so grundsätzlich zu hinterfragen. So. Und danach wähle ich halt eben auch meine Themen auf, oft anhand halt von aktueller Nachrichtenlage, und baue das dann eben von da aus, sodass am Ende was entsteht, wo ich sagen, hoffen würde, dass man das auch hören kann, unabhängig von der Nachrichtenlage aktuell.
Neben der Spur. Heißt, der Podcast, kann man hören, ist nochmal in den Shownotes verlinkt. Du hast von krisenhaften Orten auf der Welt gesprochen. Und ja, einer dieser Orte sind in diesem neuen Film die USA selbst. Der Film ist von Alex Garland. Das ist ein Regisseur, der ursprünglich mal Bücher geschrieben hat, also dieses Buch The Beach, ne, auf dem dieser Film von Leonardo DiCaprio basiert. Das ist zum Beispiel von Alex Garland. Der hat ein paar Drehbücher danach auch gemacht, also 28 Days Later, Never Let Me Go, Dread, Sunshine, und ist aber so seit spätestens so fast 10 Jahren, kann man eigentlich sagen, Autorenfilmer, also Ex Machina, Annihilation, Devs, Man hat er gemacht, jetzt auch Civil War. Wie findest du den denn an sich so?
Ich mag ihn an sich ganz gerne. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er einer meiner Lieblingsregisseure ist, sondern Alex Garland gehört für mich so ein bisschen zu den Regisseuren, wo ich einen Film gucke, der mich prinzipiell von der Thematik interessiert und danach immer so drauf schaue und so, ah, ist ein Alex Garland-Film. So ein bisschen. Also hat man ja manchmal, ne? Also Regisseure, die man nicht so verfolgt und trotzdem dann sich immer wundert, ah, okay, der ist irgendwie auch von Alex Garland und so. Und ich bin natürlich so als Teenager mit Zombie-Filmen und sowas in Berührung gekommen und weiß schon auch, dass er darüber sich so ein bisschen seinen Status auch erarbeitet hat oder ihn viele davon kennen. So, das ist mir jetzt auch, kommen wir gleich noch drauf, so ein bisschen negativ aufgefallen, ne? Dass er auch immer darüber so runtergebrochen wird und jetzt auch schon immer irgendwie so Civil War direkt besprochen wird und ah ja, das ist eigentlich quasi ein Zombie-Film, so nach dem Motto, ja, weil man ihn da auch nicht so ganz rauslösen kann. Ja. Ansonsten, ich mag seine Filme eigentlich, manchmal sind sie mir vielleicht ein bisschen zu verkopft. Also gerade Annihilation fand ich so ein bisschen, hatte so eine etwas melodramatische Aufladung in deiner Verkopftheit, so. Verstehst du, was ich meine?
Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen das Gegenteil eigentlich. Also es ist nicht zu verkopft, sondern da sind oft eigentlich ganz clevere Ideen drin bei Garland. Aber es ist dann doch oft recht stumpf, wenn man so dahinter gekommen ist, was er jetzt wahrscheinlich damit ausdrücken wollte und was er jetzt sagen wollte. Also ich finde, das sind Filme, die manchmal so ein bisschen eindimensional sind. Also man steigt dahinter, was er damit will. Dann kommt da manchmal nicht so viel mehr. Aber ich schaue die schon richtig gerne, muss ich sagen. Also ich finde, er ist einmal jemand, der viel produziert. Also so alle 2-3 Jahre kommt irgendwas von ihm. Das ist ja schon mal eine Leistung, finde ich. Und die sind sehr unterschiedlich eigentlich. Also vielleicht nicht so vom Menschenbild, sage ich mal, aber von der Prämisse, um die es geht, die man im Studio pitchen muss, stell dir mal vor, es wäre XY oder so, dann ist bei Alex Garland irgendwie immer was anderes los. Und es ist immer wieder, ja, recht interessant, wie macht er das? Aber es liegt immer so eine B-Movie-Patina, finde ich, drüber, die man so ein bisschen ertragen muss eigentlich, um dann so das genießen zu können oder auch wegwischen. Das hatte ich jetzt auch in diesem Film, dass ich bei manchen Sachen dachte, okay, wow, ist das schlecht, also die Line schlecht geschrieben oder dieser Punkt jetzt irgendwie schlecht konstruiert, okay, muss ich kurz wegwischen, was will er mir denn eigentlich zeigen, so ungefähr?
Das ist ja, so genau, was das meine ich auch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen pseudo-verkopft, ne? Also jetzt gar nicht, dass man so denkt, oh, hier ist so wahnsinnig viel drin, sondern eher, man hat so ein bisschen das Gefühl,
hier will uns jemand
auch zeigen, so, dass er sich wahnsinnig viele Gedanken gemacht hat, ne? Und nicht immer kommt dann unbedingt an, was die wahnsinnig vielen Gedanken sind, so, ne? Also, ja. und kann vielleicht auch sein Werk dann für sich nicht so stehen lassen und vielleicht auch damit einfach mal leben, dass jemand sagt so, ja, war ein bisschen stumpf, aber war für mich okay. Ja, also mir reichen die 3 Plotpoints, die du hier gemacht hast, so in der Richtung vielleicht so ein bisschen.
Ja, Civil War ist der neue Film von ihm. Kirsten Dunst spielt eine berühmte Kriegsfotografin Lee und die ist zusammen mit einer Gruppe aus einer Jungfotografin, also die Lee ganz doll anhimmelt und so werden will wie sie, einem Journalisten und so deren älteren Mentor, der ist von der noch existierenden New York Times in einem Roadtrip unterwegs nach Washington DC, denn Texas und Kalifornien haben sich zusammengeschlossen und rebellieren gegen die US-amerikanische Regierung, gegen den Präsidenten, gespielt von Nick Offerman, der sich in einer dritten Amtszeit befindet. Und ja, wir können sagen, ein Bürgerkrieg ist ausgebrochen und aber auch noch am Ausbrechen, in den aber auch viele andere Gruppen verwickelt sind. Also nicht nur diese genannten, diese Western Forces gegen die US-Armee, sondern auch noch ganz viele andere Gruppen. Und oft ist es auch ein bisschen undurchsichtig, wer kämpft hier eigentlich gegen wen. Und die Rolle der Kriegsfotografie spielt hier eben, und die Kriegsfotografie spielt hier eben eine recht große Rolle, weil wir immer wieder sehen, also in einem Roadmovie halt mit verschiedenen Stationen, wie nähern sich diese Journalisten, Journalistinnen diesem Thema an, was machen sie dann eigentlich damit, und dann irgendwann steigert sich das immer weiter hoch beim Sturm aufs Weiße Haus in so einem Crescendo, wo wir wirklich sehen, eigentlich jeder Kugelschuss wird von einem Fotoschuss begleitet.
Ja.
Und ja, vielleicht erstmal eine offene Frage, wie fandst du den Film so?
ich will vielleicht mal so einsteigen. Ich hatte sehr große Sorgen mit dem Film im Vorhinein. So, ich hab das so am Rande wahrgenommen, dass der Film kommt, dass der Film Civil War heißt. Und dann habe ich irgendwann mal am Rande den Trailer wahrgenommen und meine intuitive Reaktion war, oh Gott, ja, weil ich irgendwie so dachte, das ist, der Film heißt Civil War, es geht um die USA, ich habe dieses Plakat gesehen von der Freiheitsstatue, auf der irgendwie Scharfschützen sitzen und so.
In der Fackel
und ich hatte, ja. Genau, und ich hatte schon ganz üble Visionen davon, worauf wir uns jetzt einstellen müssen, die glaube ich auch offensichtlich sind, ne? Zum einen, klar, War kommt schon im Titel vor. Das heißt, man hat auch intuitiv irgendwie so, denkt man an Kriegsfilme und Antikriegsfilme und auch den schmalen Grat vielleicht zwischen den beiden und wie schwer es ist, aus einem Kriegsfilm einen Antikriegsfilm zu machen. Dass es eine große Herausforderung ist, dass man dafür präzise arbeiten muss, dass daran viele schon gescheitert sind. Und dann war mein zweiter Gedanke, oh Gott, jetzt kommt zu dieser aufgeladenen politischen Zeit in den USA dieser Film und ich hatte große Sorge davor, dass er jetzt eingespeist wird und Teil ist bereits von einem größeren Kanon. Ja, können wir uns alle vorstellen, irgendwie antiliberale Bewegungen, Wokeness, all das, dass dieser Film direkt wieder so eingespeist wird und Teil ist von so einer großen kulturkämpferischen Debatte in irgendeiner Form. Ja, also, dass er auch für sich gar nicht mehr wirken kann, sondern dass er quasi das, den Diskurs in den USA und vielleicht auch global nochmal auf so eine zugespitzte Ebene stellt und am Ende gar nicht mehr als Werk selbst erkennbar ist, sondern halt, wie gesagt, nur als weiterer Teil in diesem Kanon. Ich würde aber sagen, beides meistert dieser Film ganz gut. Er läuft nicht die Gefahr, er hat viele meiner Sorgen nicht erfüllt und zum Teil sogar relativ deutliche Kontraste dazu gesetzt. Weshalb ich auch sagen würde, dass mir der Film insgesamt gut gefällt. Ich finde es insgesamt einen guten Film und ich habe ihn, ja, in Anführungsstrichen gerne geguckt, ne? Aber ich war auf jeden Fall dabei. Und ich war voll dabei von Anfang bis Ende. Und ich hatte auch das Gefühl, das Publikum ist voll dabei. Und man saß danach schon einen Moment da und hatte so ein Puh. Gut, dass wir es durchgestanden haben. Und er lässt mich auch mit Eindrücken zurück. Also ich denke darüber weiter nach und so. Weshalb ich mit dem Film insgesamt ganz zufrieden bin.
Ja, ich fand ihn auch nicht schlecht. Also ich dachte auch erst wie du, okay, was wird das jetzt hier? Ich traue Alex Garland eigentlich nicht den großen politischen, aktuellen Zeitkommentar zu. Und dann ist mir so aufgefallen, er versucht das auch nicht direkt unbedingt jetzt erstmal zu machen, ne? Sondern er nimmt ja diese Sache, die schon oft besprochen wurde, dadurch, dass sich Texas und Kalifornien zusammenschließen, können wir das, was wir da sehen, nicht direkt in so ein Bipartisan-Modell irgendwie einordnen. Also wir verstehen nicht sofort, wer kämpft hier eigentlich warum gegen wen. Also wir sehen am Anfang den Präsidenten und ja, das hat so ein bisschen so eine Trump-Anmutung vielleicht, wenn Nick Offerman das spielt, aber auch den können wir nicht direkt einordnen. Wir hören, es gibt eine dritte Amtszeit, okay, also irgendwie muss ja die Verfassung der USA außer Kraft gesetzt worden sein. Das ist sicherlich sehr schlecht. Gleichzeitig ist die Frage, ist das der Grund, einen Bürgerkrieg vom Zaun zu brechen? Wahrscheinlich nicht. Also wir sind da so ein bisschen dazwischen. Und was natürlich spannend ist, finde ich, an den Bildern von Alex Garland, ist, dass wir uns hier natürlich fragen, okay, was macht es jetzt eigentlich mit den Bildern aus den USA, die wir schon kennen, oder vielleicht waren wir auch mal da, wenn da auf einmal ein Kriegszustand herrscht. Und die erste Sache, die einem so auffällt, finde ich, ist, ach klar, die sind ja alle schon bewaffnet. Also das ist irgendwie was, was man, finde ich, woran man direkt denken muss, dass aufgrund dieser unglaublichen Bewaffnung dieses Landes und den wenigen Verboten, die es gibt und der NRA und so, natürlich das ein Katalysator eigentlich sein könnte, falls tatsächlich so ein bewaffneter Konflikt ausbricht, dass man ja schon mal eine militarisierte Bevölkerung irgendwie hat. Und so merkt man ja auch im Film immer wieder, dass wir gar nicht richtig sehen, wer es eigentlich wäre. Gehören die jetzt zur Regierung oder haben die sich nur auf die Seite der Regierung geschlagen? Sind es die Leute, die gegen die Regierung rebellieren und so weiter und so fort? Das wiederum wurde dem Film ja oft jetzt vorgeworfen. Also, dass man sagt, Alex Garland traut sich hier nicht, eine klare Haltung zu zeigen in diesem Film. Und es spiegelt sich ein bisschen für mich mit dem Diskurs, den es oft bei Videospielen gibt, wenn die Videospielfirmen sagen, ihre Spiele sind nicht politisch. Das war so, ich weiß, aktuell ist das nicht mehr so viel diskutiert, aber so vor 5, 6 Jahren war das immer ein großes Ding. Wenn ein neues Far Cry rausgekommen ist, hat Ubisoft immer gesagt, unser Spiel ist nicht politisch. Und haben alle gesagt, es geht da um eine Revolution in Lateinamerika, also wird schon irgendwie politisch sein und so. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass dieser schnelle Beißreflex damals in der Videospielkritik immer zu sagen, alles ist politisch, jedes Spiel ist politisch und sowas, oft auch nicht so viel ausgesagt hat, finde ich. Also das sagt nicht so viel aus. Jedes Spiel ist natürlich erstmal politisch lesbar und man kann sagen, was sind da für Intentionen drin und so weiter. Oder wenn es tatsächliche politische Verhältnisse abhandelt, kann man auch die deuten und so. Aber wenn wir sagen, alles ist immer politisch, dann ist auch so ein bisschen die Frage, was wollen wir damit? Und ich fand das erstmal interessant, dass Garland das hier so macht, weil, und da gebe ich dir auch recht, du hast gesagt, ich war dabei, ich saß da auch so ein bisschen mit Zettel und Stift in diesem Film und dachte die ganze Zeit, okay, was erzählt der mir jetzt? Wie ist die Situation aufgebaut? Was ist mit den Leuten? Wer sind die? Wie würde ich die einsortieren? Wie verhalten sich jetzt die Journalisten dazu? Okay, nächste Szene, was passiert jetzt? Okay, Häuserkampf, die gehen da mit, was für Fotos werden geschossen? Also es ist ein Film, finde ich, der beim ersten Mal, wenn man irgendwie interessiert ist, einen packt, weil man verstehen will, ich kann den nicht einordnen in dieses einfache Muster, was ich kenne. Okay, in welches Muster ordne ich es jetzt ein? Was möchte er eigentlich so damit? Und das finde ich interessant. Ob er dann die großen Beobachtungen daraus am Ende ableiten kann, ist die Frage. Was hat denn das mit dir, würde ich noch mal, ohne das jetzt komplett emotional aufladen zu wollen, so gemacht, diesen Krieg in den USA zu sehen? Weil ich zum Beispiel auch dachte, es gibt eine frühe Szene, da ist Kirsten Dunst im Hotel und sie schaut eine Fernsehansprache des Präsidenten und hinten geht eine Bombe hoch und wir sehen sofort, okay, da ist Kriegsgebiet überall eigentlich. Und ich finde, man sagt ja oft so bei Filmen, die kommen zur rechten Zeit, das ist immer so die Frage, aber mit der Attacke des Irans jetzt auf Israel, natürlich dem Ukraine-Krieg, der immer weitergeht, dem, was in Gaza passiert und so weiter und so fort. Ich will das nicht so einfach formulieren, aber man hat das Gefühl, wenn man morgen hören würde, eine Rakete ist in Berlin eingeschlagen, dass man hätte jetzt ein anderes Gefühl dazu als vor 5 Jahren oder sowas. Man hat irgendwie das Gefühl, das ist mittlerweile möglich. Das war wahrscheinlich immer schon irgendwie möglich. Aber wir sind, glaube ich, aufgewachsen in einer Welt, in der wir dachten, das ist unmöglich, dass das noch mal so passiert oder sehr, sehr unwahrscheinlich. Und mittlerweile wäre man, okay, jetzt ist halt das und das. Wie hast du denn das gesehen jetzt, so die USA-Bilder, die wir schon kennen, aber es ist im Bürgerkrieg?
Ja, ich würde sogar auf das zurückkommen, was du gerade noch gesagt hast. Ich würde sogar noch weitergehen. Also, weil wir haben 2 Jahre Krise alle durchlebt, von der wir uns nie vorstellen konnten, dass wir sie durchleben würden. Also, und ich finde, das ist auch schon ein ganz wichtiger Teil von dem Film, weshalb ich auch vielen widersprechen würde, die sagen so, man sieht hier halt wieder nur das Schlechteste. Ja, also Garland ist ein Regisseur, der zeigt uns wieder nur das Schlechteste von den Menschen, sondern was wir hier sehen, ist sehr viel, ist die Anpassungsfähigkeit und auch die Normalität, die entsteht in solchen Krisen zum Teil auch. Ja, es sind diese Kontraste aus der Normalität des Krieges und wie sehr Menschen sich dem anpassen können und auf der anderen Seite aber auch eben dieser maximalen Unsicherheit, der Orientierungslosigkeit. Und wir alle können nicht mehr richtig beurteilen und das ist ja das Absurde an Corona, wir haben das alle durchlebt, jetzt ist es irgendwie Teil von uns allen und deshalb hat auch keiner von uns mehr einen Außenblick, ne? Also wir müssen einfach mit der Realität leben, die wir jetzt haben und die uns alle irgendwie verändert hat. Ohne dass wir immer genau sagen können, wie. Ne? Und wir sehen irgendwie all diese kleinen Versatzstücke von, ja, Hollywood geht irgendwie unter, weil die Leute gehen nicht mehr ins Kino, ja, und sitzen jetzt zu Hause und streamen und so. Und das haben wir ja auf allen Ebenen, wirtschaftlich wie persönlich, ja, mit wie vielen Menschen man darüber gesprochen hat. So, na, ich gehe jetzt irgendwie abends nicht mehr so lange raus, hat sich irgendwie verändert oder ich habe vielleicht auch gar nicht mehr so viele Freunde. Es ist irgendwie alles anders geworden. Das heißt, wir haben diese Krise auch durchlebt und wir haben sie direkt auch normalisiert, ne? Also, und wir sind als Menschen halt eben extrem anpassungsfähig und ich finde, das merkt man in diesem Film auch immer wieder. Und ich würde auch mal so sagen, Ich bin erstmal sehr froh, dass der Film in den USA spielt, so ganz prinzipiell, weil ich finde, man hätte diesen Film so nicht erzählen können in einem anderen Land. Oder ich hätte es sogar zum Teil problematisch gefunden, ja. Hätte Alex Garland jetzt gesagt, okay, pass auf, wir gehen nach Somalia und erzählen den Bürgerkrieg von Somalia nach irgendwie und sind da mit 4 US-Journalistinnen unterwegs, dann wäre es ein anderer Film gewesen, ja. Auch weil immer die Möglichkeit besteht, sich dann eben da rauszuziehen, ja. Also dieser Flyover-Journalismus, ne. Wir sind da, wir schauen uns das an und es ist alles ganz furchtbar, aber morgen sind wir weg. Und für uns als Zuschauer und halt auch immer die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und zu sagen, naja, das ist ja auch alles wahnsinnig weit weg, ja, das sind eben Länder mit großen schwerwiegenden Problemen, kein Wunder, ja, dass da irgendwie Bürgerkrieg ausbricht und so, aber so richtig nah kommt es nicht. Und ich finde, was ihm sehr gut gelingt, eben über den Blick in die USA, ist uns eben tatsächlich da näher ranzurücken und uns mit all den Bildern, die wir aus anderen Kriegen kennen, zu konfrontieren, aber in unserer gewohnten Umgebung in gewisser Weise. Und auch für uns Europäerinnen, weil wir ja das amerikanische Kino natürlich kennen. Ja, für uns sind die USA weit näher als jetzt eben Sudan oder Zentralafrika oder so. Das heißt, wir werden da schon direkt angesprochen. Wir sehen New York und wir kennen New York. Wir haben Bilder davon im Kopf und es dreht sich auch so ein bisschen um, weil es ist eben nicht das Alien, was kommt, um New York zu erobern oder so. Ich finde es ganz interessant, es gibt am Ende so einen ganz schönen Schuss, finde ich, von dem Helikopter, der in dieser Straße steht. Und dieser Helikopter ist selber wie quasi das Alien, was aus dem Weltall kommt, ja, um jetzt irgendwie Washington D.C. zu erobern. Aber es ist ja das Militär selbst, ja. Also es sind wir selbst, die uns da irgendwie abschlachten. Wir selber sind uns selbst das Biest irgendwie. Und das finde ich, hat er ganz gut gelöst. Und klar, es kommt dann natürlich der Punkt, wo man zwangsläufig dann eben Rückblick darauf, wie ist die Lage jetzt in den USA und es versucht damit in eine Verbindung zu bringen. Aber ich würde ihm jetzt mal unterstellen, das war nicht sein Ziel, jetzt einen zeitgenössischen Kommentar zu dieser Lage abzugeben, sondern uns einfach vorzuführen, naja, es kann überall passieren. Ja, und das, was hier der Auslöser ist, ist eben eine institutionelle Krise und auch gar nicht so eine abwegige Krise. Ich habe jetzt oft gelesen, das ist total abwegig, aber irgendwie ein total bescheuertes, albernes Szenario. Aber man muss sich auch als Deutscher bewusst machen, ja, die Verfassung in den USA ist eine andere Verfassung als bei uns, die auf maximaler Stabilität basiert, sondern es ist eben eine Verfassung aus dem 18. Jahrhundert.
Und die Republikaner arbeiten ja mit diesen Supreme Court Urteilen, um das umzubauen, ja.
Franklin D. Roosevelt hat eine dritte Amtszeit durchlaufen. Und bevor die USA in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind. Also es ist gar nicht so abwegig. Es ist durchaus möglich, dass ein US-Präsident sagt, hey, ich traue mir das zu, ich mache eine dritte Amtszeit, ja. Und danach ist die Frage, wie man damit institutionell umgeht. Und offensichtlich hat es in dem Fall nicht funktioniert, ja. Also es gab eben nicht die Zustimmung dafür, dass er es macht. Und dann bist du halt eben in dieser krisenhaften Situation. Und daraus kann sich erstmal sehr viel entwickeln. Und wir sehen hier natürlich einen Extremfall. Aber es macht uns klar, dass wir, dass auch ein System, was vergleichsweise stabiler scheint, wie die USA, halt eben nicht vor solchen Krisen gefeit sind. Und dass es da dann auch auf die einzelnen Leute ankommt. Und was ich ganz schön finde, ist aber auch, dass er halt von Anfang an uns eigentlich klar macht und in absoluter Deutlichkeit, es geht hier nicht um Donald Trump, ja, es geht hier nicht darum, den zeitgenössischen Kommentar darauf zu machen. Ich würde zum Beispiel auch sagen, der Präsident, den wir dort sehen, ist halt eben nicht Donald Trump, sondern wir sehen eigentlich das generischste Bild eines Präsidenten überhaupt, ja, diese Figur sieht irgendwie aus, so zwischen George W. Bush, Clinton, was auch immer, es ist eigentlich schon ein vergangenes, entrücktes Bild eines US-Präsidenten, so wie wir ihn uns vorstellen, ja, also der gut aussehende Mann mit grauen Haaren, ja, der den perfekten Politikersprecher irgendwie beherrscht. Und es ist egal, ja, genauso wie auch die Western Forces ja eigentlich nur eine Chiffre sind, ja, was soll das sein, die Western Forces? Wer sind denn Texas und Kalifornien da so? Das stellt ja alles irgendwie zurück, er macht es ein bisschen generischer und schafft damit aber auch eben den Raum, uns einfach in einer Lebensrealität, die uns sehr bewusst ist, Bilder zu zeigen, mit denen wir sehr, sehr oft schon konfrontiert sind, aber in ganz anderen Situationen und sie darüber näher an uns ranzurücken. Und ich finde, es gelingt diesem Film ziemlich gut, weil er uns auch immer wieder damit konfrontiert, finde ich, dass wir auch Situationen haben, wo wir gar nicht den Eindruck haben, wir sind in den USA, sondern wir sehen einfach ein Kampfgeschehen und mein Blick ging dann halt auch, also meine Gedanken sind dann auch sofort bei anderen Kriegen. Und dann muss man sich selber auch immer wieder so zurückholen, nee, wir sind hier in den USA und dann siehst du wieder was, wo dir sofort bewusst wird, ah ja klar, das hier ist eigentlich das, wo man sagen würde, das ist die westliche Zivilisation, die hier vor den Augen irgendwie zerbröselt. Und ich finde das ist ihm gut gelungen und ich bin damit ganz gut, dass er das gewählt hat. So. als Szenario, ehrlich gesagt.
Spiegelt da oft Dinge, ne, die wir aus anderen Ländern kennen. Also es fängt direkt am Anfang in einer der ersten Szenen an, dass wir sehen, wie Wasser verteilt wird. Ne? Da ist so ein großer Truck, das kennen wir ja aus Krisengebieten. Dann rennt eine Person mit einer USA-Flagge zu einem Selbstmordattentat quasi da mit einer Bombe hin. Ne? Also diese Selbstmordattentate zum Beispiel haben wir da, wenn später Häuserkampf, ne, in einer Stadt zum Beispiel. Also er spiegelt da immer, oder Sniper zum Beispiel auch, ne, die sich irgendwie so hervorrobben, so was man auch aus, weiß ich nicht, Clint Eastwood, American Sniper oder sowas kennen, diese Bilder. Also er versucht das schon irgendwie so heranzuholen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, okay, warum aber? Also wenn man jetzt sagen, okay, er macht das und er will uns damit konfrontieren, was zieht er dann aber eigentlich daraus, uns damit irgendwie zu konfrontieren? Und ich denke, er will uns unverortet lassen. Erstmal ist es interessant, weil dadurch verstehen wir natürlich die ganze Zeit nicht genau, okay, was sind hier diese Gruppen? Was wollen die eigentlich? Und das wird uns aber verwehrt oft. Also tatsächlich das irgendwann mal zu nennen. Er hat das ganz selten, also die Journalisten selbst fragen sich das auch selten, wer ist jetzt eigentlich hier wer oder sowas, und dann halten erstmal drauf, machen ein Foto, schicken das Bild weiter. Wir haben irgendwann in dieser Szene mit den Snipern, wird mal gefragt, dann wird so in einer typischer Garland-Manier dann zurückgeworfen, seid ihr bescheuert, wir kämpfen einfach hier, weil wir angegriffen wurden, so ungefähr. Also da ist es sehr literal oft bei ihm. Und später dann in dieser Szene mit Jesse Plemons sehen wir dann schon, okay, Rassismus ist schon eine Sache, die Garland hier anspricht und die irgendwie gedeihen kann, die ist schon gediehen in der Gesellschaft, aber kann jetzt stärker ausgelebt werden, eben in so einem, in so kleinen Machtregimen und so weiter und so fort. Aber so richtig wissen wir immer noch nicht, wer kämpft hier eigentlich gegen wen und auf welcher Seite zum Beispiel wären wir eigentlich, wenn wir das hier sehen würden. Und das andere Thema ist ja die Kriegsfotografie, was hier so stark drin ist. Und da habe ich mich dann gefragt, wenn wir das Thema vielleicht mal aufmachen würden, würde ich erstmal auf eine Sache von dir reagieren. Du meintest, dadurch, dass er uns diese Bilder im Westen, sagen wir jetzt mal, zeigt, holt er das näher an uns heran. Ich hatte aber trotzdem das Gefühl, ich bin nicht so richtig dran an diesen Bildern. Ich finde das nicht so furchtbar, was ich da sehe, wenn da jemand erschossen liegt, wenn da jemand hängt. Irgendwie hat es auch immer so eine seltsame satirische Komponente und die wird von ihm verstärkt dadurch, dass der Film uns formal auch immer so flattern lässt. Also ab kurz sind wir auf einmal in so einer Szene drin, die aus einer Dokumentation sein könnte. Dann auf einmal ist wieder so ein Hip-Hop-Track und es könnte ein Musikvideo sein, aber mit furchtbarem Inhalt. Dann sehen wir auf einmal wieder diese Bildebene, diese Fotoebene. Also irgendwie will er uns auch, glaube ich, ein bisschen verwirren die ganze Zeit und uns zu fragen, was sollen wir jetzt hier eigentlich rauslesen? Und ich habe mich gefragt, das wäre so meine These, sollen wir das selbst begreifen wie so ein Kriegsfotograf? Oder sogar sagt Alex Garland selber, aber da können wir gleich zu kommen, dass diese ethische Frage des Kriegs, der Kriegsfotografie, mache ich ein Foto, um damit etwas Größeres zu bewirken, als ich bewirken würde, wenn ich dieser einzelnen Person helfen würde? Ist das nicht ein weirder Blick, dem wir so aufgesessen sind mittlerweile, dass wir auch fast wie so Kriegsfotografen durch die Welt gehen, indem wir einfach immer nur noch alles so als Spektakel quasi irgendwie begreifen und gar nicht mehr richtig verstehen, warum? Das ist so die Frage, die ich habe. Was ist dieser Kriegsfotografie-Angle,
den er hat? Ich glaube, dass ihm das schon bewusst ist. Und ich glaube, dass er auch damit so ein Stück weit gehadert hat. Also, weil eines der ersten, also wir sehen als erstes ja diesen Präsidenten.
Genau, unscharf, der dann in die Schärfe rückt und seine Worte schleift. Also, die Worte werden auch schärfer und passen sich an die Räder an. Ja.
Und wir haben hier quasi schon, also wir haben hier schon eine erste Auseinandersetzung mit der Kamera an sich, wenn man so will. Ja, also sie rutscht auch in unseren Fokus, dadurch allein, dass die Schärfe gezogen wird. Und wir halt hier nicht einfach ein Bild sehen und so sind, wir sind im Film, sondern wir nehmen diese Kamera in dem Moment sehr, sehr bewusst wahr. Dann haben wir diesen sehr, sehr generischen Präsidenten, der ja dann auch, der in diesem ganzen Film nur zweimal, glaube ich, in direkter Form auftaucht. Ansonsten verschwindet der. Und wir werden hier letztendlich damit konfrontiert, dass er uns halt erstmal sagt so, naja, das ist halt Politikersprech. So, ne? Kennt ihr. Und dann ist die Frage, und er spricht, aber der Präsident sagt ja dann auch schon, wir wollen nicht die Versöhnung, wir wollen den totalen Sieg. So, ne? Eine Begrifflichkeit, die uns ja nun auch aus vielen aktuellen Konflikten bewusst ist, ja, und die auch immer wieder verwendet wird und wo wir natürlich immer kritisch die Anfrage stellen, was ist denn der Sieg, ja? Was bedeutet das denn? Und das kann man ja auf verschiedenen Ebenen, politisch, wie philosophisch, ethisch, kann man das ja durchdiskutieren. Und dann ist das zweite, oder eines, ich weiß gar nicht, ob es das zweite Bild ist, aber auf jeden Fall eines der nächsten Bilder, was so ranrutscht, wenn wir Kirsten Dunst besser kennenlernen und sie in ihrem Zimmer sitzt und sie sieht die Rede vom Fotografen, sie sieht die Rede vom Präsidenten und sie zielt mit ihrer Kamera auf den Präsidenten. Also sie macht ein Foto vom Fernseher und währenddessen sehen wir quasi in so einer Dreiecksbeziehung, wir sehen sie, wie sie vom Fernseher ein Foto macht. Ja? Und es ist irgendwie, also Es sind drei Kameras gefühlt in diesem Raum, ja, die sich so alle gegenseitig abschießen. Und man merkt direkt, okay, es geht ihm hier offensichtlich auch um Rezeption, ja. Was machen wir aus der Macht der Bilder oder welche Bedeutung hat die Macht der Bilder? Und das ist natürlich auch was, womit der Film umgehen muss, ne? Natürlich kann ein Film die Realität nicht abbilden, wie die Realität nun mal ist. Aber so wie es halt eben eine Kriegsfotografie ja in gewisser Weise auch nicht kann. Ne? Wir denken an große, ikonische Bilder, aber sehen wir den Schmerz da drin? Können wir ihn irgendwie nachempfinden? Nee, ehrlicherweise, die Schwarz-Weiß-Bilder aus Vietnam und Co., die sind dann doch immer weit weg, ja? Die world-prämierten Bilder und so. Klar, man kann versuchen, damit empathisch umzugehen. Aber es geht um die Macht der Bilder und was man aus den Bildern auch macht. Und es geht auch um die Wahrnehmung der Protagonisten zu ihren Bildern, ja. Nicht umsonst haben wir später auch eine Szene davon, wie Kirsten Dunst eines ihrer Bilder wieder löscht, ja. Es ist ja ein Bild, was vielleicht auch einen Wert hätte, ja, was das Ende eines Menschenlebens zeigt. Und sie sagt, nee, dafür bin ich zu nah dran. Das ist nicht das Bild, was ich transportieren möchte. Und damit spielt der Film, finde ich, ganz, ganz viel mit, welche Bilder werden eigentlich transportiert, welche Bilder sollen transportiert werden und welche Geschichten entstehen dann aus diesen Bildern. Und klar hadert der Film da auch so ein bisschen mit sich selbst, weil du hast schon recht, ne? Er kann natürlich nur versuchen, uns das irgendwie näher zu bringen. Und er kann das zum Beispiel darüber machen, dass er eben versucht, es uns in unsere Umgebung halt irgendwie hineinzuziehen. Und gleichzeitig zum Beispiel, was mir zum Beispiel nicht ganz so gut gefallen hat, würde ich sagen, sind zum Beispiel diese Rückblenden, ja, weil die führen uns ja dann immer wieder in die anderen Kriegszonen, die wir schon kennen auf dieser Welt und so, wo man dann sagen kann, okay, das ist vielleicht ein bisschen plakativ, jetzt hier jemanden in einem Autoreifen einmal anzuzünden, um es einfach klar zu machen, okay, so furchtbar kann die Welt irgendwie sein. Aber trotzdem sind es ja am Ende auch diese Bilder, die dann halt eben um die Welt gehen, ne? Also der brennende Mönch eben in Vietnam. So, das ist eines der entscheidendsten Bilder dieser Kriegsphase. Das ist eines der entscheidendsten Bilder für den Protest gewesen, ja? Dabei lässt es so viel aus und es erzählt so viel nicht, auch von den internen Konflikten in Vietnam zu dieser Zeit. Aber es ist dieses Bild, was eine ganze Generation von jungen Menschen irgendwie auf die Straße getrieben hat, ja? Und was es so existenziell wirkt. Und ich schon das Gefühl, das versucht der Film uns manchmal ranzuholen und gleichzeitig zeigt er uns aber auch die Banalität natürlich dieses Berufes, ja, und auch diese Banalität der verschiedenen Figuren zum Teil. Also jeder dieser Protagonisten, die wir dort sehen, alle unsere Figuren sind ja letztendlich so ein bisschen, vielleicht Kirsten Dunst vielleicht die vollkommenste Figur, die ganzeste Figur, ja, aber die anderen Figuren sind ja auch so ein bisschen Charaktersilhouetten letztendlich davon, wie wir uns vielleicht auch Kriegsfotografen vorstellen, ne? Es gibt den geilen Draufgänger, der sich so denkt, so, ah, ich will da rein, ich will das einfach alles sehen, so, das ist für mich ein großes Spektakel. Dann gibt es die Narzisstin, die junge Narzisstin, die halt irgendwie so ist, so, ah, ich will auf jeden Fall groß werden, ja, ich will damit berühmt werden. Und dann gibt es den abgebrühten Zyniker, ja, der sich irgendwie einfach so in sein Schicksal ergibt. Und damit spielt der Film halt eben auch. Und auch wie diese Mechanismen und diese Figuren auch aufgebrochen werden, wie sie an sich selbst und auch ihrer Selbstwahrnehmung scheitern oder wie auch wir damit konfrontiert werden, dass sie sich anders darstellen, als wir vielleicht zuerst dachten. Und dieses Nahranziehen ist natürlich nicht nur dafür da, um uns abzuschrecken, sondern ich würde auch sagen, er verführt uns damit regelmäßig auch. Also ich hatte viele so Momente, gerade dieses Bild, sie sitzen nachts auf der Couch, irgendwie irgendwo in der Pampa, ja, sind da gerade rangefahren, um da zu rasten und die Nacht zu verbringen. Und im Hintergrund sieht man schon die Schüsse durch die Nacht fliegen, ja, und man weiß, es ist sehr weit weg, aber man sieht diese Lichter. Und natürlich in unserer Sehgewohnheit, und auch ich, man sitzt im Kino und man ist so, ich will das auch sehen. Ja, ich will irgendwas, was passiert da hinten? Genauso wie du vorhin gesagt hast, man ist orientierungslos und man denkt sich so, ich will sehen, was da passiert, wer kämpft da eigentlich gegen wen? Und genau das wird uns dann halt eben über Joel halt auch rübergebracht, der auch so ist, Leute, können wir da nicht hingehen? Können wir uns das nicht anschauen? So, ich will das sehen. Und man ist sofort da so mit drin und man hat das Bedürfnis, ja, ich will das auch sehen, ich will mehr davon wahrnehmen. Und im nächsten Moment denkt man sich so, das ist ja komplett bescheuert. Ja, so wie Kirsten dann es dann halt eben auch sagt in ihrer Rolle, Lee, die dann ist so, wir können doch nicht mitten in der Nacht da hingehen, wo sich da Leute gegenseitig abknallen, das ist total dumm. Oder auch schon, wie sie vorher feststellt, eigentlich ist diese ganze Aktion dumm, ja? Nach DC zu fahren, wo man weiß, dass Journalistinnen erschossen werden, warum setzen wir uns dem aus? Ja, und sie weiß schon, dass es ein Fehler ist und sie tut es trotzdem. Und damit lockt uns der Film auch immer so ein bisschen, dass wir wissen, dass eigentlich dumme Entscheidungen getroffen werden und fragt dann halt eben nach, ja, aber warum trifft man die Entscheidung dann doch? Und spiegelt uns halt dieses ganze Bild der Kriegsfotografie zwischen irgendwie einem heroischen Akt der Hoffnung in den Journalismus, dass er irgendwie mehr kann und daraus was entstehen kann und dass er wichtig ist, dass es wichtig ist, auch einfach nur zu dokumentieren, die Grausamkeit und Gewalt und gleichzeitig auch aber mit den persönlichen Verlockungen, die dahinter stecken und auch einfach der Wahrnehmung von, naja, irgendwie Kriegsjournalisten ist schon ein sehr, sehr besonderer Typ von Mensch, ja, dass du dich da raustraust in die Welt und irgendwie denkst so, ja, im, weiß ich nicht, in Sudan ist Krieg, da muss ich jetzt hin und davon Fotos machen.
Ja, das ist, Das ist interessant. Es gibt, und das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeschaut, sondern ich hatte die lange im Kopf, diese Zeile oder diese Idee aus Alex Garland's The Beach. Das habe ich irgendwie, weiß ich nicht, nach dem Abi 2008 oder so gelesen. Aber da ist so eine Stelle drin in The Beach, in der die Hauptfigur schreibt, dass wenn man ehrlich ist, wenn man die Nachricht liest, dass irgendwo eine krasse, vielleicht nicht unbedingt Katastrophe, aber irgendwie ein Angriff, ein Krieg oder sowas losbricht, es immer auch einen Teil in einem gibt, der das spannend findet, der sich denkt, ja, ah krass, jetzt geht da mal richtig was los, mal schauen, was jetzt passiert, so ungefähr. Und dass ja. man das, dass man diese Seite irgendwie, dieses Sensationsgeile irgendwie so in sich hat und selber erschreckt, wenn das manchmal passiert, wenn man denkt, ah, okay, die haben jetzt das gemacht, das ist ja interessant, so ungefähr. Ne? Und danach kommt manchmal erst dieser Reflex, oh Gott, wie furchtbar ist es. Oder umgekehrt, der Reflex ist, oh Gott, wie furchtbar ist es. Aber es gibt so eine Seite, die das irgendwie spannend findet, was denn jetzt irgendwie so weiter passiert. Dieses Effekthascherische, dieses dahin wollen, das sehen wollen, das ist ja was der Film eben auch stark macht und was eben dann Alex Garland ja schon in einem anderen Film irgendwie oder in seinem Buch da so ein bisschen erwähnt hatte. Und die Frage ist ja aber so ein bisschen, was soll man dann jetzt eigentlich noch mit den Bildern von diesen Sachen? Also der Film sagt uns das ganz klar in einer Szene, wie der Kirsten Dunst sitzt auf so einer Couch, schaut in den Himmel, diese besagte Szene und sagt, ich wollte, weiß ich nicht, was sie genau sagt, sie sagt sowas wie, ich wollte eigentlich für das Gute sorgen, ich habe diese ganzen Bilder, die wir sehen, gemacht am anderen Ende der Welt, damit das hier nicht passiert, also um die Nachricht nach Hause zu schicken, fangt das nicht an, fangt nicht diesen Krieg an. Und ich musste daran denken, du hast auch, glaube ich, auf Twitter ein paar Leute da kommentiert, dass doch neulich dieses Bild der palästinensischen Frau, die ihr totes Kind in den Armen hält, zum, ich glaube, Press Photo of the Year oder so irgendwie gewählt wurde. Und da haben ein paar dann jetzt, ich glaube, es war jemand von Cicero, von diesem rechten Blatt, hat dann sowas geschrieben wie, von den Opfern von der Hamas vom 7. Oktober, da gab es wohl kein Bild. Und da haben sie so einen Kommentar gemacht und da wurde natürlich auf Twitter dann viel kommentiert, also wie verblendet kann man irgendwie sein, dieses Leid nicht mal mehr anerkennen zu können. Und das fand ich ganz interessant, weil das eine Frage ist, die der Film hier auch aufwirft, ist die, funktioniert das denn noch so wie der brennende Mönch in Vietnam? Dass das ein Bild ist, das nur aufgrund seiner Bildhaftigkeit, aufgrund seiner Drastik so klar ist, dass man versteht, dieser Krieg muss aufhören, ja, wenn sich dieser Mönch da angezündet hat selbst. Und bei diesem Bild der trauernden Mutter aus Gaza hat man schon gemerkt, das kann sofort umgedeutet werden. Das kann schon sofort als Propaganda für die falsche Seite oder sowas. Oder bei der einen Seite sind es Opfer, auf der anderen Seite sind es dann Kollateralschäden oder so, was immer man sich da zusammenspinnt, kann sofort umgedeutet werden. Das haben wir hier auch in so ein paar Teilen. Also, dass zum Beispiel dieser eine militante Typ dann posiert vor den Leuten, die er aufgehängt hat, ne? Wo wir dann auch sehen, dieses Bild ist einerseits ein Bild des Schreckens, aber für seine Seite ist es ein Bild, ein heroisierendes Bild eigentlich, ne? Das nur wieder zeigt irgendwie so, dass es jetzt geklappt hat, irgendwie diesen Aufstand herbeizuführen und so weiter. Und der Film selber hat ja auch diese Bilder, also ich finde, der erinnert ja auch an Kriegsfotografie oft, also dass wir meistens, wenn wir die Bilder im Film sehen, bei denen die Figuren dann auch, das geht ihm leider sehr ab, dass er keine interessanten, finde ich, fotografie-theoretischen Sachen mal so aufmacht oder die sich mal unterhalten über mehr als
das ist richtig,
gutes
ja.
Bild, schlechtes ist, Bild. Also das ist wirklich, finde ich, eine vertane Chance, dass Alex Garland sich irgendwie nicht traut, da noch mal eine große andere Abhandlung mit reinzumachen, finde ich. Aber wenn die sich so anschauen und sagen, das ist ein gutes Bild, dann ist es meistens persönliches Schicksal eingebunden in Geschehen drumherum. Also wir sehen, jemand liegt vorne tot hinter seine Verbündeten und dahinter ist noch jemand, der kämpft gerade oder so. Und so ist der Film ja selber auch oft gefilmt. Also dass er diese teuren Prestigebilder irgendwie hat, in denen meistens vieles gleichzeitig passiert. Aber ich glaube, das ist die Frage, die er stellt. Wenn wir den Film jetzt als Bild sehen, macht er das? Also, dass wir sagen, Krieg ist schlecht und muss verhindert werden oder sowas? Oder schellt er nicht auch an uns vorbei, weil die Allianzen hier so seltsam gesät sind von Garland, weil er so komisch sensationsgeil ist, aber uns auch wieder irgendwie so ein bisschen auf Distanz hält? Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Alex Garland will uns vorführen, dass das nicht mehr so funktioniert, dass man ein Bild sieht und dann noch an die richtige Sache glaubt, sondern er will uns so ein bisschen zeigen, wir sind auch so durch TikTokisiert, irgendwie am Ende, gerade dieser Kampf ums Weiße Haus, wenn man sich selber nur noch fragt, okay, knallen sie jetzt den Präsidenten ab oder nicht? Das ist die Frage, mit der man da reingeht, so ungefähr. Knallen die jetzt den Präsidenten der USA ab? Und das ist diese Sensationssache, ne?
Ja, genau, aber dann schau dir den Diskurs über Russland an, da spielt es ja auch eine große Rolle, ne? Und ich weiß, wahrscheinlich gibt es eine ganze Menge, die sagen würden, naja, wenn wir einfach nur irgendwie Putin abknallen würden, wäre das Problem gelöst, so nach dem Motto. Ne? Also in gewisser Weise ist es ja auch schon drin, ne? Der Wahnsinn, mit dem da gespielt wird. Aber ich würde auch sagen, ne, historisch hat es ja auch nicht so immer so funktioniert. Weil natürlich sind historisch ja auch Bilder Propagandawerk und natürlich wird darüber auch diskutiert. Also klar, wir sind natürlich jetzt in einer Phase, wo extrem viel an uns vorbeirauscht, aber ich würde auch sagen, der, weil du es jetzt schon erwähnt hast, Israel-Gaza-Konflikt, es hat uns ja sehr unmittelbar betroffen, ne? Also ich glaube, es gibt in Deutschland wenige Menschen, die dazu keine Meinung haben. Und ich finde es ja trotzdem sehr interessant, und das muss man ja vielleicht auch einfach mal so menschlich anerkennen, ja, trotz des hitzigen Diskurses darum, ja, trotz der intensiven politischen Debatte und auch vieler, die da drin sind und das auch instrumentalisieren, ja, oder die nicht bereit sind, von beiden Seiten letztendlich auch irgendwie Leid und Elend und so einfach anzuerkennen, sondern daraus immer direkt eine politische Aktion irgendwie ableiten müssen oder halt eben das Bedürfnis, sich auf eine Seite zu schlagen oder so. Wenn du auf Umfragen schaust in Deutschland, dann würden die allermeisten Menschen sagen, dass sie diesen Konflikt in dieser Form ablehnen, ja. Und sie sehen dieses Leid und sie fühlen sich dem nahe und sie wollen es eigentlich nicht ertragen und sie finden es sehr schwer zu ertragen. Also es wirkt dann schon, es ersetzt natürlich nicht die Diskussion so, ne? Und ich würde auch sagen, es gibt hier durchaus Bilder auch darin, die sind sehr, sehr plakativ und halten vielleicht jetzt nicht mit der Realität mit, aber er versucht dann trotzdem in diesen Bildern uns zu vermitteln, hier ist mehr, was zu dieser Szene quasi dazugehört. So.
Okay.
Weißt du, also das finde ich immer so ganz interessant, weil wir haben ja zwischendurch einfach die Bilder, die uns eingespielt werden. So. Und ich sehe dann immer schon das historische Foto. Also es ist ja quasi schon ein historischer Moment, der uns hier geschildert wird. Man kann sich quasi schon vorstellen, 10 Jahre später, 15 Jahre später, wie dieses Bild irgendwie in einem Bildband, ja, oder in einem historischen Buch irgendwie klafft. So wie viele, viele andere historische Bilder. Und er macht quasi den Rahmen weiter auf und dann sagt uns, das ist so ein bisschen in dem Moment die Geschichte hinter diesem Bild. Und die ist in dem Fall auch komplett uneindeutig, weil es gibt ja da keine Seite. Also, und ich finde, die erste Kampfhandlung, in der wir sind, vermittelt es sehr, sehr gut, dass wir haben nur dieses Bild und danach ist so ein bisschen die Frage, was machen wir aus diesem Bild, ja? Weil wir wissen nicht, wer dagegen wen kämpft. Damit hast du ja völlig recht, sondern wir haben bestimmte Assoziationen aber im Kopf, so, weil in dieser ersten Kampfszene, ich glaube, es ist jetzt nicht gespoilert, wir sehen die Journalistinnen, die dann halt eben zu diesem Feuergefecht hingefahren sind. Und wir werden in eine Situation reingeworfen, wo offensichtlich US-Militärs auf einen Mann schießen hinter einer Säule und der scheint kein Militär zu sein. Ja, das sind dann einfach Jungs in T-Shirt. Wir kennen diese Assoziation aus vielen Konflikten auf dieser Welt. Ne? Auf der einen Seite steht das Militär und auf der anderen Seite stehen irreguläre Kräfte, die wir jetzt vielleicht, je nachdem, wo wir historisch hingucken, irgendwie die Jungs stehen da so in Hawaii-Hemden und so mit der Schutzweste irgendwie drüber. Ja, man denkt irgendwie so an Mafias oder an Drogenkartelle, vielleicht denkt man auch an Terrorismus oder so. Und direkt ist die Szene aber umgedreht, weil die Journalistinnen sind hier offensichtlich mit denen unterwegs, die nicht zu den regulären Streitkräften gehören. Und wir haben ein sehr negatives Bild, was uns transportiert wird von den regulären Streitkräften, die halt einfach auf diesen Mann da schießen, der hinter der Säule kniet. Und der will da einfach nur weg. Und sie ballern da so brutal rauf und es trifft einfach, finde ich, mit einer wahnsinnigen Wucht, was ich diesem Film irgendwie, im Sounddesign kann man das, glaube ich, mal anerkennen nachher noch. Ich finde, diese Schüsse haben eine wahnsinnige Wucht so, sie sind nicht umsonst, es ist halt nicht normales Actiongeballer, sondern es ist schwer zu ertragen, weil es einfach die ganze Zeit auf einen so einhämmert. Und es ist in dem Fall ja auch keine Actionsequenz oder so, es ist keine Choreografie, die uns da vorgeführt wird oder so, sondern wir sehen einfach 10 Minuten lang, da steht hinter der Säule und die ballern da mit aller Wucht einfach drauf, ohne dass da viel Bewegung drin ist oder sonst irgendwas. Und dann fühlen wir mit diesem Menschen mit, der da hinter dieser Säule steht. Und wir sehen das Foto, was von ihm geschossen wird. Der Soldat, der fällt, ja, oder der irreguläre Kämpfer, der dort fällt, von dem man sich vorstellen kann, das ist ein historisches Bild. Und je nachdem, wie diese Geschichte ja dann am Ende auch auserzählt wird, wissen wir dann, wahrscheinlich gehören die zu den Western Forces, das sind also die den Präsidenten stürzen würden, das sind wahrscheinlich die, auf deren Seite wir stehen sollten. Ja, die verteidigen hier in gewisser Weise die Demokratie. Man kann sich die ganze Geschichte dahinter schon vorstellen, ja, der heldenhafte Kämpfer, der hier fällt, um die Demokratie zu verteidigen Und so, und dann dreht sich das Ganze aber in der Szene noch selber um, indem wir diese Soldaten dann halt eben weiter begleiten. Und das nächste, was sie tun, die Kämpfer, mit denen wir unterwegs sind, die Journalisten ja auch aktiv schützen, ja, von denen wir also annehmen, okay, hier gibt's auch ein Interesse an Pressearbeit und so, hier wirkt diese Zivilisation noch, hier sind Journalisten und die werden geschützt, ja, von diesen Leuten. Das nächste, was sie machen, ist, einen Kriegsgefangenen zu erschießen. Also sie begehen direkt ein Kriegsverbrechen. Und niemand kommentiert das. Das ist völlig normal. Keiner der Journalistinnen konfrontiert das. Wir haben davor noch die Situation, dass dieser Mann eben fällt und dann verbunden werden muss. Und auch hier sind wir auf einmal damit konfrontiert, wie brachial auch einfach Kriegsfotografie ist. Da stirbt jemand vor deinen Augen, ja. Und die Journalisten sind irgendwie so drumherum und versuchen, das beste Foto zu machen. Eine völlig absurde Szene. Und danach hast du diesen sehr persönlichen Moment aller Charaktere, die feiern einfach, dass sie es überlebt haben. Ja, und es ist und dann setzt auch diese komische Popmusik ein, oder dieser Oldschool-Hip-Hop-Track, ja, und alle sind so, yeah, wir haben diesen Moment wieder überlebt, wir sind da durchgekommen, und im Hintergrund siehst du, wie die anderen Kriegsgefangenen exekutiert werden. Und es ist ja fast unaushaltbar. Also mir ging es zum Beispiel so, diese Musik ist furchtbar. Also diese Musik zusammen mit diesen Bildern ist einfach furchtbar. Und man denkt sich so, oh, es ist so wahnsinnig geschmacklos, aber es liegt ja kein Zufall da drin. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Vorstellung dahinter war, okay, wir zeigen jetzt diese Musik, um quasi klar zu machen, ah, ja, ist ein cooler Moment. Sondern es ist schon klar, es soll furchtbar sein, ja. Und hier ist ein persönlicher kleiner Triumph, nämlich dieses Foto geschossen zu haben, vielleicht ein historisches Foto geschossen haben. Hier ist der kleine Triumph der Kämpfer, die diesen Konflikt überwunden haben. Und hier ist aber auch der ganz große Konflikt, in dem wir wieder orientierungslos sind, in dem wir eigentlich sagen müssen, jeder dieser Akteure begeht hier furchtbare Dinge und eigentlich ist es unerträglich, dabei zuzuschauen. Alles, was davon aber am Ende übrig bleibt, ist dieses eine Foto. So, ne? Die ganze Restsituation wird uns nicht beschrieben. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass er das eben so aufmacht und uns sagt, das ist halt eine Szene, sie könnte so überall auf der Welt spielen. Und es hängt sehr, sehr stark von unserer Wahrnehmung davon ab, auch wirklich der physischen Wahrnehmung davon, wie nehmen wir Kämpfer, wie nehmen wir Soldaten wahr, ja, und was assoziieren wir damit dann politisch im Nachhinein?
Und ich glaube, es ist dann ein bisschen verkürzt oder nicht so gewinnbringend, wenn man sagt, okay, damit zeigt er jetzt sowohl Demokraten als auch Republikaner würden über Leichen gehen in so einem Konflikt oder sowas. Ich glaube, das ist nicht das, was er hier in den Mittelpunkt stellen will, sondern was ich eher das Gefühl habe, ist, sobald der Kriegszustand herrscht, passiert ganz viel. Dann ist es nicht mehr so, dass man sagen kann, ach so, es gibt die Regierung und es gibt diese Truppen, die sich dagegen aufgelehnt haben und die Regierung ist rechts und diese Truppen sind links, sondern dann ist auf einmal ein Raum, in dem das quasi, wenn das staatliche Gewaltmonopol nicht mehr so absolut ist, in dem ganz viel anderes passieren kann, in dem man in Machtvakuen reinschlüpfen kann, in denen man morden kann, rauben kann. Looters sind ja auch so eine Sache, die irgendwie so vorkommt oder kurz wird das mal genannt. Also dann auf einmal gibt es so eine Verselbstständigung von ganz vielen Dynamiken. Und das ist etwas, was auch hier passieren kann. Und das würde auch gründen auf Ressentiments, die schon da sind. Also wir sehen das ja in dieser Szene mit Jesse Plemons, der dann die Leute fragt, wie American seid ihr eigentlich wirklich? Und einerseits fragt man sich so im Kopf, okay, würde das ein Demokrat sagen? Würde das ein Republikaner sagen? Aber andererseits denkt man sich, okay, woher kommt dieses Ressentiment? Warum ist das so? Ja, weil natürlich in so einer Zeit dann auf einmal, in einer militarisierten Zeit, dann ein anderer Menschentyp auf einmal natürlich auch die Möglichkeit hat, was aus sich zu machen, so ungefähr. Und das passiert natürlich auch schon in staatlichen Strukturen. Aber ich denke, Garland will uns zeigen, naja, sobald dann so ein Kriegszustand losbricht, wird das auf einmal super komplex. Und das kennen wir immer natürlich schon als Leute aus dem Westen, aus anderen Gebieten. Aber da kann man immer so ein bisschen sagen, na, das ist eh komplex bei denen oder sowas. Das ist eh irgendwie undurchsichtig oder sowas. Ja, das hat eh eine lange Geschichte und so weiter und so fort. Aber das hat es hier eigentlich auch. Und sobald der bewaffnete Konflikt anfängt, werden halt auch diese ganzen Geschichten und diese Sachen, also können auch einmal auch bewaffnet ausgetragen werden. Und das finde ich interessant an dem Film, wenn man sich immer so fragt, okay, was passiert hier, wer hat sich hier bewaffnet und so, dass wir auf einmal merken, das ist irgendwann nicht mehr klar, ohne dass, ich denke, der Film wird das sagen, oder ich sehe das so, links und rechts ist alles gleich. Also das hat Garland ja auch gesagt, es geht ihm um Zentrismus versus Extremismus. Das finde ich jetzt auch nicht so eine interessante Brille, den Film zu sehen, also in seinen Worten. Aber ich glaube, man kann ihn anders lesen, als er das jetzt gesagt hat oder als diese gängige Kritik daran irgendwie.
Das fände ich zum Beispiel auch zu einfach. Also ich wusste jetzt nicht, dass er das so gesagt hat. Das nimmt mir jetzt vielleicht wieder ein bisschen den Wind aus den Segeln. Aber ich würde halt sagen, es ist genau, also der Film funktioniert halt als Film über Bürgerkrieg sehr, sehr gut, weil er uns halt eben in diese Orientierungslosigkeit wirft und weil er in so vielen Szenen uns halt auch einfach Klar macht die Rassismus-Szene ist ein gutes Beispiel dafür, weil wir wissen in dem Moment gar nicht, was meint ihr denn damit? Was seid ihr für Amerikaner?
Es ist eine andere Logik, das fand ich auch. Auf einmal ändert sich die Argumentationslogik, weil die sagen, are you true, or what kind of Americans are you? Genau. Und die wissen überhaupt nicht,
die überlegen,
was ist das für einer, was muss ich jetzt argumentieren? Also man merkt auf einmal, wenn das Recht des Stärkeren gilt, gilt auch die Logik dieser Person und man muss sich unterwerfen, um dann zum Beispiel jetzt jemanden freizukaufen oder halt auch andere Dinge zu tun.
Genau, und ich finde, das funktioniert halt in dem, was der Film ansonsten macht, halt eben ganz, ganz gut. Weil ich merke das ja in meiner Beschäftigung mit Gewalt und Bürgerkriegen auch. Es ist halt eben ganz oft so, ne, es gibt die guten Fraktionen nicht. So in dem Sinne, ne? Also und oft auch, wie uns das medial gespiegelt wird, ne? Hier ist der rechtmäßige Präsident und der wird dann abgesetzt und dann kämpfen die Rebellen gegen den Präsidenten und so. Ja, das ist halt so würde man sich einen Konflikt oft vorstellen, aber wir haben so viele Regionen auf der Welt, da ist das schon lange zerbrochen. Also da haben wir so viele Fraktionen, die gegeneinander vorgehen und keine davon, würde man jetzt sagen, irgendeiner hat die Legitimität auf den Staat. Ja, sondern das ist genau das, was du gerade geschrieben hast, das, was uns hier präsentiert wird, ist letztendlich eine Geschichte des staatlichen Zusammenbruchs und in gewisser Weise auch des zivilisatorischen Zusammenbruchs. Und deshalb funktioniert die Geschichte zum Beispiel, finde ich, auch sehr gut über diese Journalistinnen, weil das ist auch einer der großen Kontraste zu zum Beispiel Zombie-Filmen, ist, keiner von den Protagonistinnen ist bewaffnet. Mhm. So, ne? Den ganzen Film hindurch nicht. Und manchmal wünscht man es ihnen, dass man denkt so, ach, hätte doch jetzt nur einer von denen eine Knarre dabei, ja? Dann wär die Situation vielleicht aufgelöst. Aber sie sind unbewaffnet. Das ist ihr Ethos, unbewaffnet zu sein. Sie müssen unbewaffnet sein, um als Journalistinnen wahrgenommen und ernst genommen zu werden und überhaupt akzeptiert zu werden. Das heißt, alles, was sie schützt, ist dieser Presseausweis, mit dem sie unterwegs sind. Und da muss man ja sagen, ganz grundsätzlich ist es ja einfach erstmal ein zivilisatorisches Gut, dass jeder eigentlich anerkennen soll diesen Presseausweis. Und wir sehen auch, dass dieser Presseausweis insofern auch ein Selbstermächtigungstool sein kann, ja? Und genauso wie die Kamera, zum Beispiel in der Szene, wo die zwei aufgeknüpften Männer da hängen und dann der andere sich halt eben da vorstellen soll. Es ist eine extrem angespannte Szene. Du weißt nicht, was passiert, ja? Werden sie jetzt auch erschossen? Ja, was passiert? Also in welcher Gefahrensituation sind sie? Und es wird dann da aufgelöst, es wird dann aufgelöst dadurch, dass eben Kirsten Dunst ihre Kamera zückt, ja? Und das Gegenüber akzeptiert das sofort. Und sagt so, ah ja, okay, das ist eine Journalistin, die möchte von mir ein
Später
Foto machen.
Später kommen sie auch in so ein Camp rein über ihre Presseausweise, ne? Also man merkt, das ist eine Währung auch, ja. Oder das Gut ist noch da, das Gut ist des objektiven Journalismus, ja.
Es ist in gewisser Weise auch ein Machttool, ne? Und genauso wie wir in Situationen mit Soldatinnen sehen, sie werden intuitiv geschützt, ja. Man erkennt an, dass die Presse quasi etwas für sich Stehendes, Schützenswertes ist. Es gibt ja viele Situationen, wo man sich auch so denkt, wie nervig ja für die Soldatinnen. Jetzt sind da irgendwie diese drei Leute, aber wie selbstverständlich quasi sie integriert werden, auch in diese Abläufe, ja. Man schützt sie, man hält sie zurück und so. Man sagt, jetzt könnt ihr gehen, jetzt könnt ihr gucken und so.
Das sind ganz interessante Szenen, finde ich übrigens, die ich so, weiß nicht, ob noch nicht, aber lange nicht im Kino gesehen habe, dieses fast pantomimische Spiel, in dem sich die Kämpfer und Kämpferinnen mit den Leuten, die die Fotos machen, da so seltsam absprechen und das immer heißt, ihr dürft nicht zu früh gehen, aber ihr müsst schon sehr schnell da sein, um das festzuhalten, ja.
Genau, und das ist ja das, und wir sehen da offensichtlich auch etablierte Abläufe, wie wir sie ja auch aus vielen anderen Konflikten kennen, ne? Später gibt es sogar noch den Kontrast, der aufgemacht wird zwischen freien Journalisten und denen, die halt embedded sind, also die quasi Teil der Fighting Forces sind, die da Teil der Armee sind, die vorrückt und so. Wenn wir vielleicht nachher auch nochmal kurz aussprechen, der Kontrast, der da aufgemacht wird. Das heißt, die Journalistinnen werden da integriert, aber wir haben dann eben auch Situationen, wie halt, wenn gefragt wird, welche Amerikanerin seid ihr, da spielt das keine Rolle mehr. Ne? Also, und wir haben sie ja da wirklich flehend, ja. Und das Erste, was Joel da sagt, ist, erstmal sind wir Amerikaner und dann sind wir Journalisten. So, und er zeigt seinen Presseausweis und er hofft so sehr, dass dieser Presseausweis irgendwas bedeutet, ja. Auch in seinem Selbstverständnis ist irgendwie klar, so, naja, natürlich werden wir anerkannt. Also, wir sind ja hier keine Täter. So, wir sind ja unterwegs, um zu dokumentieren. Und auf einmal wird er damit konfrontiert, dass dieser Presseausweis nichts mehr gilt. Dass das völlig egal ist, ja. Dass dieses zivilisatorische Gut eben hier nichts mehr wert ist an dieser Stelle. Und deshalb finde ich, funktioniert das ganz gut, halt eben über auch die Journalistin klarzumachen, wie halt dieser Zusammenbruch der Zivilisation, dieses Zerbröseln halt irgendwie funktioniert. Und an manchen Orten wirst du halt noch anerkannt und an anderen nicht. Und was ist denn, wenn man sich halt eben auf nichts mehr einigen kann, ja? Also wenn wirklich nur noch die reine Willkür herrscht. Wenn klar ist, auch als Journalistin wirst du hier erschossen. Und was macht es dann mit deiner eigenen Arbeit? Ziehst du dich zurück, ja? Und worauf kannst du dann noch vertrauen in diesen Situationen? Genauso wie sie uns natürlich darüber auch immer so ein bisschen spiegeln, welcher Truppe vertrauen wir auch so ein bisschen und welcher nicht in unserer Orientierungslosigkeit. Und wir werden auch darauf zurückgeworfen, naja, wir können letztendlich nur denen vertrauen, die uns irgendwie anerkennen in der Rolle, die wir hier haben. Eben den Militärs, die uns halt irgendwie schützen. Oder halt eben auch sagen, so verpisst euch hier.
Das eine ist eigentlich ein Selbstläufer, dass man weiß, welchen oder in Teilen das normalerweise weiß, welchen Truppen kann ich vertrauen, wer ist die Staatsmacht und so weiter und so fort. Was sind hier die Regeln? Also das ist etwas, was wir auch im Film sehen, dass so Geld zum Beispiel nicht mehr so funktioniert. Man kann nicht einfach irgendwo hinfahren und tanken, sondern man muss dann sagen, ah, Canadian Dollars zahlen wir jetzt, weil wir dann natürlich merken, irgendwie der US-Dollar ist nichts mehr wert. Oder es gibt diese kleine Kommune, dieses Dorf, das wir sehen, in dem dann auf einmal gesagt wird, doch, hier ist alles noch in Ordnung. Also es gibt Leute, die sich dann davor so abschirmen, die quasi diese alte Ordnung immer noch aufrechterhalten wollen, obwohl sie schon in Trümmern liegt. Das sehen wir dann, dass sie nämlich auch selber Scharfschützen auf den Dächern haben und so. Und dann gibt es so eine neue Logik des Krieges, die man dann, wenn die alte nicht mehr funktioniert, irgendwie verstehen muss, um sich da orientieren zu können. Und was dann der neue Selbstläufer wird, ist aber dieses Kriegsfotografen sein. Also irgendwie das entfesselt, entfacht dann so eine neue Sucht irgendwie danach, immer das nächste Foto zu machen, immer weiter, obwohl man sich auch mittlerweile bei denen ja fragt, warum überhaupt, um noch berühmter zu werden? Oder ist das einfach so, dass diese Profession, das noch bessere Bild zu machen, dass das irgendwann ja so wie eine Sucht wird, ein Feuer entfacht, sodass man irgendwie nicht mehr richtig auskriegt? Das sehen wir an dieser jüngeren Journalistin, die dann irgendwie am Ende lächeln muss. Ich glaube, die Szene, die man vielleicht lesen könnte, als sie steckt, ist, als sie dann in das andere Auto noch klettert, ja? Also als sie aus dem einen Auto in das andere Auto rüberklettert, dann merken wir so, jetzt ist so ihre Transformation abgeschlossen, jetzt ist sie auf der Seite, ja, dieser eigentlich waghalsigen Journalisten und gar nicht mehr der, vielleicht die mit so konsterniertem Gesicht wie Kirsten Dunst noch irgendeine Art von Ethik vielleicht dahinter sehen, sondern diese Transformation ist jetzt irgendwie dann abgeschlossen. Ja. Wie siehst du denn, wir haben jetzt viel gesagt, das finden wir ganz gut gemacht, das finden wir ganz interessant. Ich finde, das ist ein Film, bei dem man an vielen Stellen so denkt, das ist ganz clever, das ist nicht schlecht. Aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem irgendwie dann doch recht plakativ zu sagen, okay, ist im Bürgerkrieg und wie funktioniert das? Und dann daneben zu stellen, wie funktioniert die Kriegsfotografie? Aber ich finde, klar, man könnte unter anderem halt sagen, wie ich schon meinte, der Film will uns so ein bisschen den Blick verstellen und uns vielleicht auch fragen, was machen diese Bilder noch mit uns? Hat sich das geändert jetzt im Zeitalter von Social Media? Der versucht aber auch sehr stark, finde ich, diese Road-Movie-Leihmutterschaft-Ebene zu machen. Und ich hatte das schon in vielen Szenen, dass ich so mit den Augen gerollt habe und so dachte, okay, machen wir jetzt wieder die nächste Szene. Ich brauche jetzt nicht noch ein Gespräch darüber, wie hat man angefangen mit der Fotografie. Ich muss nicht noch irgendwie Gespräch, ja, was ist eigentlich ein Journalist so ungefähr. Ich muss nicht noch einen Expositionsdialog. Also ganz oft sagt Garland ja dann irgendwas, ja, dann frag doch mal den Präsidenten, wie er das fand, dass er die Zivilbevölkerung zerbombt hat, so ungefähr. Ne? Also da merkt man immer so, okay, ja, genau. Weiß, was er will. Ja, also ich konnte dieses, ich weiß nicht, ob es B-Movie-hafte ist, dieses Plakative, gerade im Reden. Ich kann das nicht so ganz fruchtbar machen, dass ich quasi denke, ah, der Film ist besonders genial, weil das passt auch zum amerikanischen Zeitgeist. Oder hier wird, was würden Filmkritiker sagen? Hier wird das uramerikanische Genre des Roadtrips jetzt noch angewandt oder so. Ich hätte den interessanter gefunden, wenn die nur über Fotografie zum Beispiel geredet hätten oder irgendwie sowas, wenn es noch so eine Ebene gegeben hätte. Ich glaube, hier fehlt noch so ein bisschen was. Also ich finde, er ist plakativ, er stellt vieles interessant dar, aber ich finde, er ist analytisch zu der Frage nach der Kriegsfotografie und dem Bürgerkrieg vielleicht nicht der letztgültig ganz große Wurf. Wie siehst du das denn? Hast du auch das Gefühl, so in der B-Note gibt es hier dann doch irgendwie Abzüge oder sagst du, nein, das ist irgendwie die ultimative Sache, die man zum Bürgerkrieg hätte erzählen können?
Nein, also es gibt natürlich Momente, die sind extrem plakativ und überzeichnet. Ne? Also gerade auch, wenn wir am Ende ankommen. Weil es dann, also dann haben wir auch schon wieder andere Assoziationen an halt eben zum Beispiel Alien-Filme, in denen halt irgendwie die Sea erobert wird oder so, dann von der außerirdischen Macht oder irgendwie sowas. Dann haben wir noch diese Präsidentenlimousine, die da rumrast und so. Und das ist dann schon, oder halt eben auch das Lincoln Memorial, was gesprengt wird, ja, womit dann quasi auch, ne, hier wird die Legende von Abraham Lincoln, der irgendwie dieses Land vereint hat und selbst Krieg geführt hat, ja, im Bürgerkrieg und so, gesprengt. Also das sind schon sehr plakative Bilder. Ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob ich dem Film das jetzt prinzipiell zum Vorwurf machen würde, weil ich meine, das Gegenteil von plakativ wäre ja jetzt irgendwie, dass er es halt eben subversiver erzählt, ja, oder eben so ein bisschen zurückgezogener. Und da würde ich halt auch so ein bisschen sagen, naja, manche Sachen sind ja auch einfach plakativ, auch in der Realität. Ja, also ich meine, wenn du heute einen Film machen würdest und den würdest du besetzen mit einer Figur von Donald Trump, Das ist ja dann so ein bisschen auch House of Cards auf die Füße gefallen. Ne? House of Cards erzählt uns irgendwie so die Geschichte von, so wie wir uns das halt immer ausmalen, ja, dem Geschacher von Stimmen hin und her, ja, den skrupellosen, machtbewussten Leuten. Aber wir nehmen irgendwie die ganze Zeit rationale Interessen wahr und in der Realität haben wir dann Donald Trump und hätte jemand das so geschrieben, würden wir denken, was für ein, also das ist quasi Idiocracy 2. Ja, also das ist so bescheuert und das ist so plakativ, ja, dann so sehr mit dieser Macht und diesem Geltungsbewusstsein zu spielen, dass es schon wieder drüber ist. Deshalb finde ich es prinzipiell nicht schlimm auch, dass der Film auch sagt, ne, es ist, manche Dinge in der Welt sind halt auch einfach plakativ und die stellen sich in der Realität auch so plakativ dar. Womit ich dir recht geben würde, ist, dass er so ein bisschen Probleme damit hat, seinen Figuren von ihrer Motivation abseits halt irgendwie eine Menschlichkeit so ein bisschen zu geben. So, und das merkt man halt gerade, finde ich, so in den etwas ruhigeren Momenten, wo die zusammensitzen und wo ihm dann, glaube ich, auch manchmal nicht so richtig was eingefallen ist, worüber die reden sollen. So, was jetzt zum Teil schon aufgemacht wird, auch in dieser Szene zwischen Jesse und Lee, dann sitzen die beiden da und dann fragt Jesse halt irgendwie so, ja, dann erzähl mir doch mal von deinem Werdegang. Und man selber denkt schon so, aber du bist doch ein Fan. Und dann sagt Kirsten Dunst es auch so, ja, aber du bist doch ein Fan von mir, du weißt um meinen Werdegang. Und dann ist so, ja, aber was steht denn noch dahinter? Und da denke ich dann auch so, nee, muss sie doch jetzt nicht ausformulieren, was dahinter steht, sondern das ist doch eigentlich das, was der Film uns zeigen will und was er uns doch auch irgendwie intuitiv zeigen will eigentlich, ja, diese Begeisterung irgendwie für das Abenteuer da drin, für das Freiheitsgefühl und gleichzeitig der Zynismus und da auch dieses, man kann nicht mehr in die normale Welt zurückkehren und so, warum muss er uns das jetzt in der Art und Weise halt irgendwie fortführen und in den Momenten ist der Film, finde ich, ein bisschen schwächer.
Ich hatte das Gefühl, dass der Film diese, Lehrerin-Schülerin-Ebene eigentlich nicht gebraucht hätte. Also das habe ich die ganze Zeit so gedacht. Diese junge Frau, die mitkommt und auch Kriegsfotografin werden möchte und die von der Älteren jetzt lernt, wie das geht und dann verroht und dann ist sie am Ende in dieser Rolle. So, das ist was wir natürlich aus Filmen kennen. Und ich dachte irgendwie die ganze Zeit, bringt dir das, diese Ebene eigentlich so viel? Würde es nicht reichen, Journalisten zu sehen, die da durchlaufen, wie die Fotos machen, wie sie sich über diese Fotos unterhalten? Brauchen wir, also man macht das ja bei Drehbüchern gerne, dass man einen Neuling mit reinnimmt, weil dieser Person muss dann alles erklärt werden, also muss uns auch alles erklärt werden, was hier so passiert. Aber ich hatte das Gefühl, es ist eigentlich so ein bisschen ein Störkörper in diesem Film, der nicht so viel hinzufügt. Es hätte schon gereicht, einen Film über den Bürgerkrieg und die Macht der Bilder zu machen, ohne dass wir noch so eine Road-Movie Coming-of-Age-Ebene mit drin haben, ist natürlich witzig, also du meinst so, irgendwann driftet der Film so ein bisschen ein Kriegsfilm, so Standardbilder ab. Was ihm auch ja viel vorgeworfen wurde, ist, dass er wie eine Folge Walking Dead ist oder wie so ein Zombie-Film oder so, das hast du ja auch gesagt. Der Witz ist ja, Alex Garland hat ja 28 Days Later geschrieben, was ja ein Zombie-Road-Movie ist. Ich würde sagen, da ist auch wieder der Gag, dass natürlich Postapokalypse, und das war immer meine Theorie, dass Postapokalypse eigentlich immer eine Methode ist, um Krieg und Krise bei uns in der Realität zu erzählen oder vor allem für Videospielentwickler und Entwicklerinnen eine Begründung zu haben, warum in den USA Menschen auf andere Menschen mit Waffen schießen quasi, ohne zu erklären, warum ist da jetzt ein richtiger Krieg, sondern irgendwie kann man mit Postapokalypse so ein Baller-Gameplay aber bei uns in Anführungsstrichen erklären, dadurch, dass es eben Zombies gibt und so weiter. Und jetzt ist es interessant, finde ich, dass auf diesen Film zurückfällt, der ja nun einen, in Anführungsstrichen, realistischen Ausbruch eines Bürgerkriegs darstellt, auf ihn zurückfällt zu sagen, das ist ja wie Zombie-Kino, das ist ja wie was anderes, wo man sagen muss, naja, Zombie-Kino simuliert ja eigentlich auch einen Kriegszustand, aber es stimmt, ich glaube, wahrscheinlich hätte er sich, also es wirkt schon manchmal gerade ob der schlechten Dialoge auch wie eine Folge Walking Dead manchmal zu schauen, weil wir diese Bilder eben schon oft so gesehen haben, diese Landstraßen, diese Autos, diese Situationen auch, ne, in denen man nicht weiß, Freund oder Feind, das Gewaltmonopol. Und das ist, glaube ich, was ihm so ein bisschen auf die Füße fällt, ist, dass er sich da ästhetisch nicht so ganz von frei machen kann, eben den Zitat auch zu wirken.
Ja, aber ich finde, also was man ihm, finde ich, zugutehalten muss und weshalb ich zum Beispiel auch sagen würde, dass es schon ein Antikriegsfilm ist, dass ihm gelingt das schon in vielen Fällen auch. Also man merkt, er hat sich schon sehr intensiv, finde ich, damit auseinandergesetzt, dass diese Szenen halt nicht einfach nur so Action-Choreografien sind, sondern tatsächlich auch da so ein bisschen was reinzugeben, um uns diese Szenen auch unerträglich zu machen. Und das finde ich zum Beispiel am Ende ganz auffällig, dass das ist ja keine krasse Action-Choreografie, die wir da in irgendeiner Form präsentiert bekommen oder so. Ne? Also wir sehen letztendlich, bis zum Ende hin sind die größten Gruppen, mit denen wir unterwegs sind, vielleicht 10, 15 Soldatinnen. Ja? Und es geht viel mehr um das Technische in diesen Situationen Und gleichzeitig auch dieses ohrenbetäubende Geballer. Also aber nicht in der Form von, wie man es halt irgendwie choreografiert kennt aus John Wick oder irgendwie sowas, selbst so Marvel-Film, ja, wo das immer zwischendurch stoppt, ja, oder wo das Geballer im Hintergrund auch immer leiser wird, damit die Protagonisten sich nochmal kurz austauschen können, sich nochmal zuzwinkern können oder irgendwie sowas. Und das gibt er uns hier nicht. Sondern es wird einfach die ganze Zeit geschossen und das mit einer wahnsinnigen Wucht und einer Lautstärke, die tatsächlich irgendwie ohrenbetäubend ist, dass man da selber davor sitzt und sich so denkt, bitte hört einfach auf zu schießen. Ja, also ich kann es nicht mehr ertragen. So, es wird einfach die ganze Zeit geschossen in diesen letzten Momenten und gleichzeitig passiert aber on the ground relativ wenig. Und das hat er auch in vielen anderen Bildern, ne? Also die Kamera in vielen dieser Kampfszenen steht still, sie fliegt nicht wild durch die Gegend oder so, sondern wenn sie uns was zeigt, dann ist es quasi die Interaktion unter den Journalisten und Militärs und das auch in einer sehr direkten Form, also eben, wie du gesagt hast, diese Handzeichen, ne, diese kurzen, kleinen Bewegungen, jemanden hinter sich schieben oder jemanden nach vorne drücken und all sowas, was halt da irgendwie in so einer ganz kleinen Choreografie abspielt, was finde ich viel direkter wirkt als in vielen so Action-Kriegsfilmen, ja, wo man irgendwie das Gefühl hat, man ist da halt so weit weg davon, sondern man kauert halt mit der Kamera hinter dem Pfosten, auf den geschossen wird und so und man ist da. Das finde ich, holt er schon ganz gut ran, so, weshalb ich sagen würde, deshalb funktioniert es auch mit den plakativen Bildern zusammen dann trotzdem überraschend gut. Und jetzt habe ich deinen anderen Punkt vergessen.
Stimmt, ich habe zwei Sachen zusammengeschmissen. Diese Roadmovie-hafte Lehrerin-Schülerin-Beziehung.
Genau. Ja, ich würde auch sagen, also das ist tatsächlich das, wo ich auch schon am Anfang so dachte, das erschien mir auch sehr konstruiert. Also einfach, wo man sich so ein bisschen wundert und so denkt, so, naja, hier sind zwei Journalistinnen.
Die nehmen dieses Kind mit, ja.
Ja, genau. Die sind beide auch so in der Blüte ihrer Karriere. Also die beiden sind offensichtlich fit und ready so. Und die haben sich darauf lange vorbereitet. Und dann kommt man auf die Idee, lass doch noch diesen 80 Jahre alten Mann mitnehmen, ja, der nicht rennen kann. Und auch
das ist fast, als wäre das Drehbuch als ein eigener Charakter aufgetreten. Und war so, Moment mal, ihr könnt noch nicht losfahren. Hier, die beiden müssen noch mit. Und sonst gibt es keine Spannung, Leute.
Und dann haben wir noch die junge Journalistin da drin, die so aufgeladen ist, auch von ihrem eigenen Geltungsbedürfnis. Und so sehr an die beiden auch ran will. Ja, und davon irgendwie ein Teil sein will, dass jeder normale Mensch sagen würde, also die nehmen wir auf gar keinen Fall mit. Also, das geht uns ja die ganze Zeit, nur auf die Nerven. Und so ist es dann halt leider auch ein bisschen während des Films, dass ich auch dachte, also sie ist eindeutig aus meiner Sicht die schwächste Figur.
Nehmen Sie ein bisschen aus Ethos mit? Ist es so ein bisschen die Journalisten-Ehre, dass sie sagen, naja, weil er sagt sowas, ne, wie ja, es muss auch irgendwann, also wir haben alle mal klein angefangen oder sowas, ja. Ne? So wird es ein bisschen verkauft.
Ja, deshalb nehmen sie mit, aber ist so richtig erschließt sich mir das nicht. Also ich muss, also man, klar, man denkt dann so spontan, wie würde ich in der Situation reagieren? Und sorry, aber ich wäre da auch hingegangen, würde sagen, so bitte steig wieder aus. Also wir nehmen jetzt nicht eine 21-Jährige mit, ja, die gerade mal 3 Fotos gemacht hat, auf unserem Weg in ein Territorium, von dem wir wissen, dass da Journalistinnen erschossen werden, als versierte Kriegsfotografinnen. So, das erscheint mir einfach nicht sinnig irgendwie. Und das zeigt dann aber vielleicht in dem Moment halt dann zumindest auch so ein bisschen die Waghalsigkeit von Joel, ja, der dann auch so ist, naja, you die, ja, das ist irgendwie Teil unseres Berufs auch, da muss sie halt irgendwie durch. Und in gewisser Weise, wenn man sich mit Biografien von Kriegsjournalisten beschäftigt, ist es ja tatsächlich auch ein bisschen so, ne, also die viele von denen sind halt irgendwann einfach in ein Land gefahren und haben da angefangen, ihre Arbeit zu machen. Und oft dann halt eben auch noch ohne Helm und Schutzweste, ja, das kommt alles im Laufe der Zeit. Und diejenigen, die halt überleben, die sind dann irgendwie so die Großen. Und genau, und was ich dem Film halt zugute halten würde, ist, dass er halt auf so einer technischen Ebene schon relativ nah, finde ich, rankommt an das, was auch so Kriegsfotografie dann in der unmittelbaren Umgebung dann halt eben bedeutet, ja, in diesem unmittelbaren Schlachtengetümmel so. Und das, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, das löst er sehr gut. Womit er so ein bisschen Probleme hat, finde ich, ist uns das dann zu erzählen, was ihm, glaube ich, wichtig ist, was er auch schon ganz am Anfang klar macht. Also es wird ja nicht umsonst zum Beispiel Lee Miller auch erwähnt. So, ne? Also sie steht da am Anfang, Lee Miller, als eine der berühmtesten Kriegsfotografinnen, die halt eben auch die erste Journalistin war, die Dachau besucht hat, steht da irgendwie so im Mittelpunkt in diesem kurzen Gespräch. Und danach sehen wir auch direkt ein Zitat dieses ganz berühmten Bildes von ihr in der Badewanne. Also ich weiß nicht, kennen bestimmt viele das Bild. Lee Miller sitzt in der Badewanne der Privatwohnung von Adolf Hitler. Und ein wahnsinnig.
Ihre dreckigen Schuhe stehen davor, ja.
Genau. Ein sehr, sehr berühmtes Bild und auch ein wichtiges Bild, weil es natürlich viel stärker noch vielleicht als die Sprengung von irgendwelchen Nazi-Statuen oder so uns irgendwie zeigt, na, hier ist so der komplette Pathos, die komplette Aufgeladenheit, die ganze Magie dieses Mannes verschwindet hier, wenn halt sich einfach nur US-amerikanische Journalistin irgendwie in seine Badewanne setzt und dann da badet, ja. Und die ganze Banalität dieses Bösen wird uns irgendwie so bewusst, ja, einfach durch dieses eine Bild. Und damit tut er sich so ein bisschen schwer, das heranzuholen. Und ich habe so das Gefühl, er versucht uns halt eben zu vermitteln, wie halt diese Widersprüche aus dem eigenen Bedürfnis halt irgendwie berühmt zu sein oder was beizutragen, heroische Ziele, Ethos, auch ein gewisser journalistischer Pathos, der da irgendwie drin steckt und das gleichzeitig halt irgendwie zu verbinden mit dem, man kommt aus dem Krieg nicht mehr zurück. Und ich finde, das löst er dann am Ende so ein bisschen auf, weil wenn man die Biografien von Lee Miller gelesen hat, zum Beispiel ihre Erfahrungen halt eben aus den KZs, so sie hat die Deutschen danach gehasst, also, und sie hat extrem mit ihrem Beruf gehadert, so, weil sie halt einfach meint, ich kann eigentlich meinen Job nicht mehr machen, weil alles also ich kann in dieser Region nicht mehr sein, ich ertrage diese Menschen um mich herum nicht, nachdem ich das Grauen gesehen habe. Und das versucht der Film uns so zu vermitteln mit Kirsten Dunst und da finde ich, das gelingt ihm nicht immer so. Und da versucht er vielleicht auch was uns aus der Realität hereinzuholen, wo man sagen muss, nein, vielleicht sollte man dann wirklich einfach eine Dokumentation über Lee Miller gucken, ja, oder mal was lesen von ihr oder so, um halt irgendwie diese persönlichen Eindrücke näher ranzuholen. Und das versucht er uns dann halt so ein bisschen zu erzählen, halt auch über die Dialoge und da merkt man so, da kommt sein Schreiberisches nicht so richtig ran. Also das kann er uns nicht auf der Ebene so vermitteln.
Muss man Civil War gesehen haben?
Ja, ich finde, man sollte ihn sehen und ich finde, man sollte versuchen, ihn zumindest zu abstrahieren aus all dem, worüber man die ganze Zeit nachdenkt, mit Blick über diese kommende US-Wahl und all diesen Sachen, sondern ich finde, man sollte da reingehen, versuchen, ihn als Film für sich wirken zu lassen, die Wucht auch zuzulassen und sich danach vielleicht auch ein bisschen mehr mit Kriegsjournalismus zu beschäftigen. Weil ich schon finde, dass der Film auch, abgesehen von der Action und all dem, was da auch drin ist, und auch so ein Stück weit dann doch auch eine Ode an diesem Beruf ist, ja, oder eine Wertschätzung, finde ich auch sogar ein Stück weit dieser Tätigkeit. Und es, also zumindest mir ist kein anderer Film eingefallen, der sich auch auf einer technischen Ebene also tatsächlich, wie läuft das dann ab, ja, wie orientierungslos fühlt man sich, worauf kann man vertrauen, worauf muss man sich verlassen und so, das dann doch relativ nah an einen heranbringt, so. Und das finde ich sehr interessant.
Ich würde sagen, ja, man kann sich den ruhig anschauen. Ich finde aber, dass er für mich, natürlich in Teilen irgendwie ärgerlich ist, Teile, die ich auch nicht sonderlich fruchtbar machen kann für den Rest des Films und er vielleicht die Frage aufwirft, was bringt uns das Bild noch? Was erzählen uns die Bilder aus dem Krieg noch? Erzählen die uns noch etwas? Und irgendwie habe ich das Gefühl, der Film ist etwas unschlüssig und ich selber bin es auch ob dieser Frage, ob man einerseits nicht sagt, naja, die erzählen uns immer noch viel, weil Bilder agitieren immer noch stark, ne? Also wenn wir uns an George Floyd oder sowas erinnern, ne? Was das ausgelöst hat und viele andere Bilder. Es gibt Bilder, die sich sofort erklären und zu etwas führen, auch zu Positivem führen kann, so wie das ja Lee im Film ursprünglich mal wollte. Und andererseits hat man das Gefühl, dass der Film auch immer so ein bisschen diese Haltung hat, Bilder sind so austauschbar geworden, es prasseln so viele auf uns ein die ganze Zeit. Irgendwie ist immer die Gefahr, dass alles nur Spektakel wird und dass auch die Bildererstellung fast nur noch eigentlich ja Content Creation oder sowas ist. Ne? Das schwingt hier auch so ein bisschen mit, finde ich. Und da finde ich es interessant. Ja.
Klar, das ist ja aber auch immer drin. Also allein schon, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber es ist ja immer drin, auch im Journalismus an sich. Also Journalismus ist auf der einen Seite ein Beruf, der halt immer mehr ist als nur der Beruf, weil es muss Berufung sein, weil jeder von uns weiß, wie Journalistinnen arbeiten. Das sind viele Stunden, die du da rein investierst, für die du jetzt erstmal nicht so gut bezahlt wirst und so, ja. Lange Ausbildungswege, all das musst du erstmal für dich persönlich auf dich nehmen. Und dann ist es immer auch eine ökonomische Frage, ja. Verkauft sich halt eben eine Story oder nicht? Und irgendwie dazwischen ist ja Journalismus immer. Geschichten müssen irgendwie bei einem Publikum ankommen und sich verkaufen lassen. Und gleichzeitig bist du aber auch die vierte Gewalt, ja, die irgendwie dafür zuständig ist, dass die Demokratie an sich erhalten werden soll und so, ja. Und das. Und ich weiß nicht, ob es da am Ende, ich glaube, es gibt da auch nicht so richtig eine klare Aussage, ja, und ich mag das ja eigentlich ganz gerne, oder ich bin immer ganz froh, wenn ich irgendwie einen Podcast arbeite und am Ende komme ich hinzu, okay, Leute, ihr habt jetzt hier 14 Varianten davon, ja, es ist jetzt euch auch so ein bisschen überlassen, keine davon ist gut, wir wissen es einfach nicht so genau, sondern ist dann halt auch das, was wir so ein bisschen daraus machen. Und das finde ich doch zumindest auch für einen Film, von dem wir ja ausgehen können, dass er wahrscheinlich relativ groß wird, finde ich dann gar nicht so schlecht. Also muss man ja dann vielleicht auch mal im größeren Kontext sagen, ich finde das jetzt schon gar nicht so schlecht. Also wer bei Civil War, wie es jetzt auch eine Kritikerin erwartet haben, jetzt wirklich nur das reine dumpfe Waffenspektakel erwartet oder so, da finde ich dann ist dann doch ein bisschen mehr drin.
Ja, trotzdem, irgendwie reiht er sich aber doch ein in so eine Reihe von Filmen. Ich finde das interessant, dieser dieser edgy Autorenfilmer, die wir, also Oppenheimer, Bo is Afraid, Dune 2, The Northman, ist ganz interessant, was aktuell so im Kino passiert. Es sind viele Filme, bei denen man, also wir müssen schon sagen, auf jeden Fall, also der ist jetzt auch, glaube ich, ganz gut angelaufen und war, glaube ich, der teuerste A24-Film mit 50 Millionen. Also wir müssen schon konstatieren, größere Blockbuster-Kino, vielleicht ist es noch nicht, sind es noch nicht ganz die Mega-Blockbuster, es sind keine 200.000er-Budgets bei manchen dieser Filme, aber es ist ein bisschen zurück mit auch vielleicht ja, thematisch zumindest interessanten Stoffen und sowas. Es ist nicht mehr alles nur Superheldenkino. Es gibt jetzt solche Filme, von denen Alex Garland hat auch gesagt, er würde gern mehr davon sehen, wo Themen verhandelt werden auf einer teureren Ebene. Und das ist auf jeden Fall interessant. Also es ist eine ganz interessante Zeit fürs Kino. Trotzdem, ja, sind alle diese Filme auch immer so ein bisschen stumpf und eindimensional. Das ist ganz interessant. Aber bei dem haben wir jetzt drüber geredet, was man da alles trotzdem noch so drin sehen kann. Hast du noch, es ist Zeit für Shoutouts, ne? Empfehlung hier am Ende, irgendwas, bei dem du sagst, das habe ich gerade gesehen oder gelesen oder selber gemacht, das muss hier erwähnt werden.
Ja, ich würde es jetzt einfach, weil es gerade einfach nochmal relevant war, O.J. Simpson ist gestorben und es läuft auf Arte jetzt gerade wieder die großartige fünfteilige Reihe O.J. Made in America. Und ich finde, das ist die anschließende Empfehlung, auch so ein bisschen an diesen Film, ja, weil wir haben ja jetzt gar nicht so viel über die USA gesprochen, aber in diesem Film, in dieser Dokumentation geht es wirklich sehr, sehr intensiv um die USA und halt vor allem, und nicht nur um diesen Protagonisten O.J. Simpson und diesen Mordfall. Es läuft natürlich so ein bisschen Gefahr, dann halt so als True Crime bewertet zu werden, aber das ist es definitiv nicht, sondern es ist eine sehr tiefe Auseinandersetzung mit dem Rassismus in den USA und dem rechtlichen System in den USA, und das würde ich allen empfehlen.
Ich habe so eine Netflix-Serie, recht neue Netflix-Serie, ich glaube, sie basiert auf dem Nicholas Sparks-Buch One Day geschaut. Und es geht um, gab es auch mal früher so einen Film mit Anne Hathaway. Es geht um ein Paar, das, ich glaube, es sind 13 Folgen, und wir sehen immer diese beiden einen Tag in ihrem Leben, immer im darauffolgenden Jahr. Also wir sehen, wie sie sich auf der Abschlussparty irgendwie in England der Schule 1988 kennenlernen, und dann spielt die nächste Folge dann 1989, dann 90 und so, und wir sehen, jetzt sind sie gerade irgendwie im Ausland, jetzt sind sie wieder zusammen, jetzt treffen sie an der Uni wieder aufeinander. Irgendwie können sie nicht so richtig aber zusammenfinden. Ist immer so die Frage, ist da eine romantische Beziehung oder nicht? Ich finde das ein knaller Konzept für eine Serie, und auch das, wir haben über Orientierungslosigkeit gesprochen, ist spannend, weil man am Anfang jeder Folge gar nicht weiß, wo sind wir gerade, wen sehen wir gleich, was ist wohl passiert in diesem Jahr? Also ist für eine Unterhaltungsserie ganz interessant. Es ist wahnsinnig schlecht gemacht über weite Strecken. Also von Drogenabhängigkeit über irgendwie auch sich lustig machen über Nerds und so. Also ganz, die vergreift sich ganz oft die Serie in eigentlich so Themen, die spannend eigentlich sein könnten. Und sie hat einen Twist in der vorletzten Folge, der unfassbar ist. Und ich habe dann online nochmal geguckt. Und ja, also auch dieses Nicholas Sparks Buch ist wohl für seinen absolut verrückten Twist irgendwie bekannt. Also ja, aber ich fand mal interessant, eine Netflix-Serie zu sehen, so eine Romantic Comedy, bei der ich denke, ah, die ist formal eigentlich richtig interessant, wie es gemacht ist. Aber ich kann nicht unbedingt empfehlen, die zu schauen, aber ja, heißt One Day, und die Hauptrollen spielen dieser Heartthrob-Typ aus White Lotus Staffel 2 und Ambika Mord heißt sie, und die werden wir, glaube ich, noch öfter sehen, auch so in komödiantischen Rollen, ja, aber das habe ich mir gegeben. Mick, vielen Dank, dass du mit mir so lange über Civil War gesprochen hast.
Haben wir so lange gesprochen? Das fühlt sich für mich
ist ganz kurz, ne? Ja, wir sind ein bisschen länger als eine Stunde. Doch, eine Stunde 20. Ja, doch, das ist lang für eine Folge, Katz. Ja, ja.
Alles klar, ich war jetzt gerade aufgewärmt.
Wenn man nicht noch länger hören will, genau, neben der Spur kann man abonnieren. Und ja, mach's gut, gerne wieder.
Ja, ich habe mich sehr gefreut.
Und wir anderen hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann.